Folge 135, liebe Advantagerin und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, kurz vor Weihnachten zur mutmaßlich letzten Folge vor Weihnachten und vor Wollis Abreise nach Australien zum United Cup. Und ich begrüße dich, Daniel, wieder bei euch zu Hause.
Schön, dass du mich bei mir zu Hause begrüßt, ja, von deinem Zuhause in mein Zuhause. Vielen Dank, Yannick. Schön, dass wir wieder hier sind. Ich kann schon mal bestätigen, die wahrscheinlich letzte Folge vor Weihnachten wird es sein, mit Sicherheit sogar.
Wir müssen sowieso ja jetzt auch, also es tut mir leid an alle HörerInnen, aber der Tennis-Podcast in der jetzigen Form ist so nicht mehr haltbar als Advantage der Tennis. Aber wir haben ja den Zusatz- und Sport-Podcast, weil Daniel hat in den letzten Tagen alles dafür versucht, vielleicht noch auf den Weltcup-Zug bei den Langläufern aufzuspringen. Und bevor ich mich über deine langläuferischen Qualitäten erkunden möchte, möchte ich wissen, Wolli, wo ist Bele?
Das weiß ich nicht. Ist das ein Langlauf-Elixier?
Wo ist Bele?
Was ist das?
Also angesichts unseres Altersdurchschnitts in dem Podcast, den ich bei Instagram ab und zu, zumindest anhand unserer 1700 Follower bei Advantage-Podcast sehen kann, müsste es der eine oder andere noch wissen. Das war ein ehemaliger deutscher Langläufer in den 80ern, der später auch noch ganz lange Bundestrainer war, auch zu den erfolgreichen Zeiten in den 2000ern, wo Tobias Angerer etc. und René Sommerfeld für internationale Erfolge im deutschen Langlauf gesorgt haben. Und das war eine ganz bekannte Szene in den 80ern, weil ein TV-Kommentator ganz verzweifelt gefragt hat, wo ist Bele, weil der Langläufer nicht mehr im Bild zu sehen war und er auf dem Weg war zu einem prominenten Sieg. Und das waren so dramatische Sekunden und der Kommentator wiederholt immer, wo ist Bele, meine Damen und Herren? Und dann kam er irgendwann wieder ins Bild. Das war so ein bisschen Langlaufgeschichte. Damit wollte ich
ja, damals war er noch auf der Piste, auf der Loipe aktiv.
Genau, der war ehemaliger Weltklasseathlet und später Bundestrainer, aber so ist der Ausruf ist bekannt geworden. So ungefähr
die Kamera war nicht schnell genug, Götze, um hinterher Marien zu filmen.
In den 80ern waren es gab jetzt noch keine Multi-Angles in jeder Kurve. Da musste man auch mal warten, bis er die 200 Meter in der Loipe halt absolviert hat. Ja? Ich denke, dass deine Freundin auch relativ lange auf dich gewartet hat in den letzten Tagen. Oder wer ist der bessere Langläufer von euch?
Ja, also erstmal hast mich wirklich stark hops genommen hier. Das ist halt so, wenn man als Tennisprofi in so einen Sportpodcast mit einem Journalisten einsteigt da, und dann Fragen aus den 80ern gestellt bekommt. Also ich meine, da kann man nur blank sein.
Es gibt auch kein, liebe Hörerin, es gibt auch kein Smalltalk mehr zwischen Wolli und mir vorher. Da wird also nur Organisatorisches geklärt. Ansonsten wird alles hier on air geklärt. Alles. Werdet ihr auch später noch merken. Ich habe auch noch mehr Breaking News für dich.
Okay, ich bin gespannt. Also meine Langlauferfahrung, die habe ich ja auch in einem kurzen Beitrag auf Instagram zusammengefasst, paar Impressionen.
Weltklasse.
Waren erstmal so, dass ich verletzungsfrei rausgekommen ist. Es ist so schwierig, diese ganzen Sportarten, die nichts mit Bällen zu tun haben.
Aber jetzt fang halt doch erstmal bei A an. War das das erste Mal oder hast du schon Erfahrung?
Ich war schon letztes Jahr ein, zwei Mal auf der Loipe. Aber als ich diesmal das erste Mal wieder drauf stand, da musste ich nicht bei 0 anfangen, aber bei 0,5. Bisschen habe ich was mitgenommen, aber ist schon extrem schwierig. Sieht so viel leichter aus und wir waren ja in Seefeld, da bereiten sich auch einige auf den Weltcup davor, an dem ich jetzt natürlich nicht teilnehmen werde, noch nicht mal als Zuschauer leider, weil ich in der Zeit in Australien bin, aber es ist schon brutal, wie die da reinhacken, wie die abgehen. Eigentlich wie bei fast jeder Sportart, ne? Wenn du mal wirklich dann vor Ort bist und dir das anschaust und nicht mal irgendwie im Fernsehen nach 10 Sekunden weiter selbst, dann ist das einfach faszinierend, was die Leute halt mit jahrelangem Training, mit der Technik, mit der Kraftübertragung da hinbekommen und dann stellst du dich selber daneben als Hochleistungssportler und kämpfst einfach nur, irgendwie Meter zu machen am Anfang. Ich kann jetzt schon ein bisschen fahren, aber bin auf jeden Fall noch in der absoluten Übungs- und Anfängerphase, aber ist halt einfach ein geiler Ausgleich, mal einen Schläger wegzulegen, trotzdem irgendwie so ein bisschen Ausdauertraining zu machen, weil es ja schon anstrengend, du bist an der frischen Luft, wenn du schönes Wetter hast, ist einfach traumhaft und natürlich auch nicht so verletzungsreich, sag ich mal, wie wenn du jetzt Skifahren gehst oder so. Da kann ja schon deutlich mehr passieren als jetzt beim Langlaufen. Da muss es schon wirklich ungünstig laufen, dass du dich da verletzt. Deswegen richtig, richtig geiler Ausgleichssport und nächstes Jahr werde ich wieder da sein und ackern.
Wo wart ihr? Wart ihr im Allgäu oder wo war das?
Ja, in Seefeld. Seefeld in Tirol.
Das ist doch auch ein Weltcup-Station, ne? Seefeld?
Genau. Das meinte ich ja auch gerade mit dem Weltcup, werde ich da leider nicht beiwohnen, noch nicht mal als Zuschauer. Ja. Der ist jetzt, glaube ich, Anfang Januar dort, war natürlich schon überall ausgeschrieben, aber es haben sich schon einige dort vorbereitet, sich wahrscheinlich wie Tennisspieler an die Bedingungen schon angepasst, gewöhnt und ja, gehen schon ab da, auf jeden Fall. Und man unterschätzt es. Wenn man es nur von außen sieht, denkt man, ja, es ist super leicht irgendwie und dann steht man das erste Mal auf den Ski da und die sind einfach nur sowas von glatt. Und die kleinste Steigung bringt dich schon ins Fahren. Deswegen, also kann es immer nur jedem empfehlen, viele Sachen auszuprobieren. Habe ja auch das Surfen so ein bisschen für mich entdeckt, aber komme einfach zu selten zu. Der Turnierkalender ist zu voll.
Ja, stark, darüber diskutieren wir jetzt nicht nochmal. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Ich habe auch früher wintersportmäßig wirklich alles gesuchtet. Also heute bin ich wirklich nicht mehr informiert, aber so als Kind, Jugendlicher, also ich rede jetzt davon Ende der 90er bis Ende der 2000er, war ich wirklich richtig up to date. Langlauf, Biathlon, Skispringen, Skialpin, sogar Bobfahren und so, das fing am, Sportfreaks unter euch werden das wissen, es geht meistens morgens los, Samstag, Sonntags, ZDF, ARD, je nachdem wer überträgt, morgens Skeleton, Bobfahren und Rodeln und dann gehen die größeren Sportarten los. Die Wintersportarten haben eine riesen Lobby im deutschen Fernsehen, die werden ja stundenlang übertragen, also wirklich jeder Weltcup im Langlauf, im Biathlon und so weiter. Im Vergleich zu Sommersportarten ist da schon wirklich krasse Sendezeit. Und ich kann dir wirklich jetzt noch diese ganzen Kader von 2003 im Biathlon und im Langlauf kann ich dir runter sagen. Also jetzt zum Beispiel hier, deutsches Damen-Weltcup-Team Biathlon 2002, ja? Jetzt ohne nachzugucken hier, man kann bei YouTube sehen, ich habe nichts vorbereitet oder sonst irgendwas. Ich drop mal ein paar Namen, gucken, ob du was kennst. Uschi Diesel, Martina Klago, Andrea Henkel, Katrin Apel und Kati Wilhelm.
Ja, also davon sagen mir auf jeden Fall ein paar was. So. Trotzdem
und die sind hier
könnte
irgendwo
man jetzt nicht sehen, wenn du was vorbereitet hättest, weil man sieht ja nur deine Kamera.
Jetzt vertraue ich einfach mal darauf, dass vielleicht 40% unserer Hörerinnen mich als investigativ unabhängigen Journalisten schätzen, der sie nicht anlügt. Okay, ich wollte einfach nur mit klar machen, die sind hier in meinem Hinterstübchen drin, warum auch immer. Ich habe nichts mit denen zu tun. Ja, aber ich kann dir vom aktuellen Damen-Weltcup-Team kann ich hier keine 5 Namen nennen. So, und das ist halt das Krasse. Wenn man irgendwann dann beruflich auf verschiedene Sachen spezialisiert ist und ich wollte immer Sportjournalist werden, weil ich mit dem Sport was zu tun haben wollte beruflich, aber dann spezialisiert man sich auf verschiedene Sachen und dann konsumiert man dann in seiner Freizeit nicht noch mehr Sport die ganze Zeit. So hat sich das bei mir entwickelt. Aber ja, ich wollte dich eigentlich noch ein bisschen aufziehen. Wo tut's am meisten weh? Also hier so Bizeps, Trizeps. Hast du eigentlich klassisch oder Freestyle gemacht?
Ja, Freestyle könnte man es nennen, glaube ich, wenn man zieht. Aber es sollte Skating sein. Klassisch war mir dann doch ein bisschen zu beschränkt auf die, wie sagt man es, auf die Spur. Deswegen ja,
aber klassisch ist technisch schwierig, oder?
Ja, total. Aber du bist halt immer in dieser Spur drin und mir hat Skating auf jeden Fall mehr zugesagt. Finde ich, sieht ein bisschen cooler aus, wenn man es denn kann. Also bei mir noch nicht. Aber tatsächlich habe ich jetzt gar keinen Muskelkater oder so gehabt. Also davon habe ich jetzt nichts gemerkt.
Bist so eine Maschine. Aber gut, bist du ja auch.
Ja, ich werde dazu jetzt hier in der Vorbereitung.
Wollte ich gerade sagen,
da werden die Stunden abgearbeitet.
Du hast ja mindestens 5 Tage frei gemacht. Das muss auch reichen als Tennisprofi, oder? Wie viele Tage hast du frei gemacht? 5.
Ja, den Schläger habe ich nicht angefasst, aber wie gesagt, ich war
wie viele
ja
Tage am Stück? Wie viele Tage am Stück hast du nichts gemacht? Gar nichts?
Seit bewusst vielleicht am Stück vielleicht drei, vier. Aber da hatte ich auch sehr viel zu Hause zu tun. Aber da habe ich auch mit meinen Trainern drüber gesprochen, die sich auch gewünscht hätten oder drüber gesprochen hätten, mach doch mal eine Woche, kannst auch mal nichts machen. Aber das ist auch nicht mein Leben. Also es tut meinem Körper auch nicht gut, wenn ich nichts mache. Meine Erholung ist und mein freier Tag ist, wenn ich ein, zwei Stunden Sport, auf den ich Lust habe, noch unterbekomme. Kann ja was, wie gesagt, muss ja kein Tennis sein. Ich mache jetzt da keine Aufschläge oder so, aber sich einfach körperlich zu betätigen, ein Workout zu machen, das ist für mich absolute Erholung. Und wenn ich jetzt meinen Körper einfach wie ein Auto einfach nur eine Woche in die Garage stelle und dann wieder raushole, dann fühlt es sich auch entsprechend an. Also mein Körper fühlt sich gut an, wenn er in Bewegung bleibt und ich da immer was machen kann. Das ist auch für mich sonst ja keine Erholung.
Verstehe ich, bin ich auch auf deiner Seite und trotzdem wünsche ich dir und allen anderen Tennisprofis vielleicht noch den einen oder anderen freien Tag mehr, so im November, Dezember. Aber du hast jetzt ja auch nicht mehr wirklich eine Wahl, denn es geht zum United Cup nach Australien. Wir wollen heute in der Folge 135, jetzt wo wir ein bisschen über Skilanglauf gefachsimpelt haben, natürlich auch über Tennis sprechen. Wir werden heute die Awards nachschieben, die es letzte Woche in die Doping-Folge dann nicht mehr reingepasst haben. War ja dann auch ein düsteres Thema. Die Folge wurde sehr gut nachgefragt. Vielen, vielen Dank für alle, die da reingehört haben und für euer ganzes Feedback. Wir werden später die Awards machen bei den Damen und Herren und dann auch die richtigen Awards verkünden, also vergleichen mit den ATP und WTA Awards, die in der Realität gewonnen haben, die SportlerInnen. Wir reden über Angelique Kerber, die heute am 18.12. über den DTB verkündet hat, dass sie Beraterin wird des Deutschen Tennisbundes für das Porsche Talent- und Junior-Team und auch für die Nationalmannschaft beim Billie Jean King Cup. Das knüpft ja an die Meldung an von Torben Belz, der vor einer Woche Bundestrainer geworden ist. Und wir werden auch noch ein bisschen über andere Themen reden, fangen aber an mit dem United Cup. Wir haben, wie gesagt, den 18.12. und in etwas weniger als einer Woche geht es für dich schon, lieber Wally, nach Australien. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie ist die Reiseplanung?
Ja, wir fliegen am 23. schon los, also vor Weihnachten, was ja auch so ein bisschen heilig ist natürlich. Ich glaube, kein Spieler verbringt Weihnachten oder irgendein Fest natürlich gerne weg von zu Hause, aber vor allen Dingen Weihnachten ist natürlich vielen extrem wichtig, da bei der Familie zu sein. Deswegen ist es bei mir glücklicherweise so, dass meine Freundin zumindest mitkommt, dass ich nicht ganz alleine bin und irgendwie nur die Weihnachtsgrüße aus dem vielleicht verschneiten Deutschland bekomme. Und so freue ich mich auf die Reise. Und ja, wir sind dann halt schon am 24. da. Dann geht's auch schon in die Vorbereitung. Ich glaube, die Weihnachtsstimmung wird dann auch quasi mit dem Aussteigen aus dem Flugzeug direkt weg sein, weil es einfach halt surreal ist, dann bei 30 Grad plus seinen Tag zu verbringen. Und ja, selbst wenn man da, ich weiß nicht, ob da irgendwelche Weihnachtsmänner rumstehen werden, bisschen dekoriert wird vielleicht sein, aber das hat halt für mich nichts mit Weihnachten im Klassischen zu tun. Aber das ist ja auch nicht der Grund der Reise. Und darauf werde ich auch sehr, sehr gerne verzichten. Freue mich einfach mega. Waren jetzt, wie gesagt, ein paar Tage in den Bergen. Mein Schläger nochmal kurzzeitig weggelegt. Und jetzt bin ich auch schon wieder im Training. Hatte heute meinen ersten Trainingstag. Und das wird sich jetzt bis zum Abflug am Montag so durchziehen. Und dann schauen wir mal, was auf der anderen Seite des Planeten auf mich wartet. Ich hoffe, ein sensationell gutes Turnier, eine gute Atmosphäre, gutes Wetter natürlich sowieso und dann ein erfolgreiches Abschneiden. Unsere Gruppe ist sehr, sehr schwierig, würde ich sagen. Wir spielen gegen Brasilien und China. Es sind beides sehr, sehr enge Matches. Auch im letzten Jahr wurden die meisten Matches im Mixed entschieden. Deswegen, es wird ja ein Herreneinzel, ein Dameneinzel gespielt und anschließend das Mixed. Und da bin ich gespannt, wie wir uns da schlagen, wie auch die Atmosphäre vor Ort sein wird und freue mich einfach extrem drauf, da dabei sein zu können und werde auf jeden Fall für mich auch das Beste aus diesen Tagen rausholen.
Bei China und Brasilien denkt man natürlich auch direkt an zwei starke Einzelspieler Rinnen bei den Damen. Dementsprechend hast du das schon gut analysiert. Man muss ja auch sehen, wie fit ist Laura Siegemund, wie geht es ihren Knien, wie geht es ihrer körperlichen Verfassung an einem guten Tag, das wissen wir alle, das wisst ihr auch draußen, kann die auch Top-Spielerin schlagen mit ihrem variablen Spiel. Aber im Mixed zusammen dann mit Alexander Zverev oder Tim Pütz, der ja auch nominiert ist, hat Deutschland natürlich da einen guten Vorteil mit Laura Siegemund natürlich auch als Weltklasse-Doppelspielerin. Wolli, wie sieht sowas aus? Wird man im Vorfeld per Mail informiert, dann als Team, wie der Ablauf ist, wo man sich zu treffen hat? Bist du da schon voll im Bilde? Gibt es einen offiziellen Teamchef jetzt? Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also Teamchef ist Saschas Papa jetzt. Das habe ich aus den Medien erfahren quasi. Aber ansonsten läuft die Kommunikation über die ATP. Es ist ja auch ein normales ATP-Turnier, sage ich mal, wo jetzt der Deutsche Tennisbund auch mit der Meldung nichts am Hut hat, sondern du meldest dich über deinen PlayerZone-Account selbstständig an und wirst dann nach Ranking zugelassen oder eben nicht. Und die Absprachen sind dann so, dass man halt mit den Teamkollegen im Austausch ist, wann man ankommt, ob man trainieren möchte, ja, wie so die Tage geplant sind, hatte da vor allen Dingen mit dem Tim Pütz Kontakt, dass wir einfach schon mal ein paar Trainingseinheiten irgendwie grob ausmachen oder uns austauschen, wann wir ankommen, aber sonst ist es natürlich schon erstmal auch ein bisschen ein Einzelevent, wo man dann hoffentlich dann vor Ort auch als Team zusammenfindet.
Ja, aber cool, dass du das nochmal so sagst. Also für viele ist es, glaube ich, nicht so bewusst, dass das dann doch eher so ein bisschen einzeln ist und nicht so ganz gruppierungsmäßig, wie man das aus dem Davis Cup kennt. Aber das wird sich dann vor Ort sicherlich ergeben. Glaubst du oder wird das dann auch vor Ort entschieden, wie deine Trainingstage aussehen, ob du regelmäßig mit Alexander Zverev trainieren wirst? Also das klingt alles so, als würde das dann vor Ort wahrscheinlich erst alles entschieden werden.
Ja, man muss ja auch immer schauen, die ersten Tage in Australien, wie man ankommt. Also ich könnte jetzt für den ersten Tag nach der Anreise direkt zwei Trainings ausmachen und dann in der ersten Einheit feststellen, okay, ich habe irgendwie nur 3 Stunden geschlafen und die Hitze macht mir extrem zu schaffen. Deswegen bin ich da erfahrungsgemäß ein bisschen vorsichtiger. Schau erstmal, wie ich rüberkomme und bin der Überzeugung, dass du halt vor Ort einfach durch die Vielzahl an Spielern, die dort sind, auch von anderen Nationen, wo man auch mal durchtauschen kann mit dem Training, immer wen auch vor Ort findet, weil im Endeffekt sind alle Spieler auch in der gleichen Situation. Sie werden mit den Teamkollegen ein bisschen den ersten Kontakt aufbauen und mal so ein bisschen abklopfen, wer wann anreist. Aber sich da jetzt für die ersten Tage schon extrem Plan zurechtlegen, ist nicht ganz so leicht und ich werde es dann auf jeden Fall vor Ort machen für mich. Ich meine, du hast mich ja auch gerade schon aus der Mixed-Aufstellung quasi rausgenommen, indem du gesagt hast, dass Mixed Sascha oder Tim spielen werden, was ja auch völlig okay ist. Aber für
meldest
mich
du, meldest du hiermit im Advantage-Podcast öffentlich Ansprüche an?
Nein, überhaupt nicht. Kenne deine Rolle und ich bin da, um alle Teammitglieder so gut es geht zu unterstützen und wie gesagt auch aus dieser Zeit möglichst viel für mich natürlich auch rauszuziehen an Training. Ich möchte natürlich auch die Matches dann vor Ort schauen und werde da, denke ich, eine sehr, sehr gute Erfahrung machen. Und dementsprechend werden meine Trainingstage, unabhängig davon, ob ich jetzt schon Einheiten ausgemacht habe mit anderen Spielern oder nicht, werden schon relativ voll sein. Es sei denn, ich habe direkt nach Ankunft irgendwelche Anzeichen, okay, Wolli, du musst dich irgendwie mit einem Bein auf jeden Fall bereithalten, weil der ein oder andere vielleicht nicht fit ist, aber erstmal kann ich da auf jeden Fall den Trainingstag relativ intensiv gestalten.
Ja, sehr gut. Ab und zu muss ich mich heute mal muten, noch nachwehen einer relativ starken Erkältung. Ich möchte euch da nicht voll husten, falls es mal 1-2 Sekunden bis zu einer Antwort dauert. Also ich habe dich eigentlich ganz klar als Ersatzspieler fürs Einzel gesehen. Also wenn Alexander Zverev was zustößt, dann erwarte ich, dass du da um die Einzelpunkte sowohl für Deutschland als auch für die Weltrangliste kämpfst und für eine Überraschung sorgst. Aber im Doppel habe ich dich eigentlich ganz klar Also da habe ich gar nicht damit gerechnet, dass du eine Option wärst, dementsprechend.
Ja, ich bin ja für beide die Option. Ne? Also ich habe einfach aktuell mit den geilsten Einzelspieler vor mir. So, da kann ich erstmal die Beine überkreuzen auf der Bank. Und wenn es zum Mix kommt und Sascha sagt, möchte nicht spielen, kann nicht spielen, wie auch immer, dann kommt einfach Tim rein, der ATP Finals gerade gewonnen hat. Ja. So, und dann verschränke ich die Arme hinterm Kopf. So, und wie gesagt, ich denke, wenn sich einer der beiden verletzt oder nicht spielen kann, wie auch immer, dann werde ich auf jeden Fall bereit sein. Natürlich würde ich auch gerne spielen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, kenne deine Rolle, versuche dich ins Team mit einzubringen und drumherum einfach auch das Beste für dich selber rauszuholen.
Voll. Und wir wünschen natürlich auch niemandem eine Verletzung und so weiter, aber wenn, dann sind wir natürlich als Advantage Podcast auf deiner Seite und freuen uns, dich da in Action zu sehen. Jetzt bist du dann am anderen Ende der Welt in der Rolle, die du gerade beschrieben hast. Hast du mit einem Auge den Turnierkalender im Blick oder sogar für das ein oder andere Challenger Down Under gemeldet nach dem United Cup, um zu gucken, ob du da reinkommst oder wird kompromisslos danach zurückgereist?
Ja, glücklicherweise ist es so, dass direkt nach dem United Cup ja die Australian Open Quali ist oder parallel halt zwei 250er Events quasi um die Ecke, einmal in Auckland und einmal in Adelaide. In den beiden 250er Events.
Um die Ecke, in Anführungszeichen, ja.
Also ja, das muss Relation. Man ja schon so sagen. Ja. Also wenn du dort unten bist, sind ja 3-4 Flugstunden, dann weiß ich nochmal irgendwo hin, absolut in der Nähe. Und ich wäre bei beiden Turnieren dieses Jahr im Januar relativ locker reingekommen. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich mich eigentlich dann vor Ort sogar entscheiden kann, welches Event ich spielen möchte. Letzte Folge habe ich ja schon gesagt, dass die Australian Open leider nicht klappen, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich auch nicht bis zur letzten Minute warten, weil ich mich dann auch irgendwann festlegen muss, bei welchem Event ich starten möchte. Aber dann ist quasi ja die Zeit beim United Cup, so wie sich halt die Lage vor Ort ergibt, wahrscheinlich eine gute Vorbereitungszeit. Und dann kann ich danach noch Quali beim 250er Event spielen und danach werde ich auch wieder zurückfliegen, weil dann gibt es die beiden Australian Open Hauptfeldwochen und erst im Anschluss wären noch zwei Challenger in Australien dann. Aber diese zwei Wochen zu überbrücken, das macht jetzt gar nicht so viel Sinn, wenn man auch nicht so lange wegbleiben möchte. Ist natürlich auch extrem teuer dann, Australien an sich. Zum Glück wird da, wenn man bei den Turnieren mitspielt, eigentlich fast alles übernommen an Übernachtung. Kann sein, dass man hier und da mal zwei, drei Nächte irgendwie, wenn man wie gesagt überbrücken muss, zahlen muss, aber wenn ich da jetzt zweieinhalb Wochen bleibe bis zum nächsten Challenger, ja, muss man auch schauen vor Ort, wie es mit Trainingsbedingungen ist und ist jetzt auch nicht so leicht, wenn du nicht bei den Australian Open spielst, da mal einfach auf die Anlage zu gehen jeden Tag und da gute Trainingsmöglichkeiten zu haben, weil Spieler sind ja auch im Turnier, die sind ja auch nicht mehr in der Vorbereitung dann, deswegen macht es auch einfach mehr Sinn, nach diesem Trip, das werden dann eh schon mindestens 2,5 Wochen, dann auch wieder zurück nach Deutschland bzw. Europa zu fliegen.
Bezahlt die ATP deine Kosten während des United Cups? Weil du ja vorhin auch gesagt hast, das macht die ATP und nicht der DTB.
Ja, also die Unterkunft wird vom Turnier übernommen, wie bei eigentlich allen ATP-Turnieren. Und soweit ich es erfahren habe, ist es noch nicht ganz bestätigt, bekommt man auch einen Reisekostenzuschuss für die Flüge. Man kann jetzt die Flüge nicht 1:1 einreichen, aber man bekommt einen kleinen Zuschuss, dass man vielleicht zumindest, weiß nicht, 70-80% des eigenen Fluges damit decken kann. Das bekommt man, wenn man United Cup spielt oder Australian Open Quali. Man bekommt nicht zweimal diesen Reisekostenzuschuss, aber genau, deswegen halten sich glücklicherweise die ganzen Reisekosten für die Unternehmung dort in Grenzen, ja.
Ja, gut so. Wie viele Plätze bist du raus bei der Australian Open Quali? Wie viele Tage hältst du dir offen? Und wenn es hart auf hart kommen würde, würdest du dann Australian Open Quali spielen und nicht das ATP-Turnier Quali, ne? Dumme Frage wahrscheinlich.
Ja, also ich glaube, ich bin zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht so 25 Plätze raus und am Ende werden es vielleicht 15 Plätze sein. Das heißt jetzt wirklich nicht super eng.
Keine realistische,
astronomisch
kein realistisches Szenario.
Weit weg. Ja. Mhm. Genau, aber natürlich würde ich Australian Open Quali spielen, gar keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass ich das entscheiden muss dieses Jahr, beziehungsweise dann Anfang nächsten Jahres, ja.
Trotzdem ist es ja eine ordentliche Option. Du hast auf jeden Fall ein Turnier auf einer hohen Kategorie, ATP-Ebene. Danach noch die Chance, das gute Training in sportlichen Wettkampf umzumünzen, dann hoffentlich für dich auch erfolgreich. Das ist ja schon mal eine sehr gute Option. Das ist jetzt wahrscheinlich das richtige Timing für Breaking News an dieser Stelle. Wenn wir über Australien sprechen, muss ich leider öffentlich bekannt geben, dass ich mich dieses Jahr nicht für die Australian Open qualifiziert habe. Auf meine eigene Art und Weise. Wir haben ja letzte Woche schon, ohne es zu benennen, über einen beruflichen Rückschlag gesprochen. Und es ist dieses Jahr tatsächlich so, dass ich sehr wenig fixe Zusagen habe für Arbeit bei den Australian Open. Und ich sehr stolz darauf bin, dass ich jetzt bei 4 Mal in den vergangenen Jahren vor Ort immer dort so arbeiten konnte, dass ich auch deutlich Plus gemacht habe, dass ich da nicht als Hobby war, sondern als freier Journalist, der dort sein Geld verdient hat und auch nach Steuern noch und nach allen Kosten. Du hast ja gerade angesprochen, was für dich gilt, gilt für mich natürlich auch. Als freier Journalist zahlt man alles selbst und bekommt dann die Honorare für seine Arbeit ausgezahlt und muss dann natürlich so viele Honorare ansammeln, dass dann erstmal die Kosten gedeckt werden und dann auch die Steuern gedeckt werden und dann noch weitere Honorare reinkommen, von denen man dann tatsächlich auch das Plus macht, was am Ende nach deutschen Steuern dann noch übrig bleibt.
Und ja, dieses Jahr waren noch die Flüge so heftig teuer. Ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren, sage ich mal, zwischen 1.200 und 1.800 für Hin- und Rückflug gezahlt habe. Und
Holzklasse?
Ja. Also je nachdem, wie früh du buchst. Und dieses Jahr habe ich auch schon, ich glaube, Anfang Oktober kam raus, dass ich quasi drin bin im United Cup. Und dann habe ich auch natürlich versucht, früh zu buchen. Und jetzt über die Weihnachtstage habe natürlich auch versucht, einen Tag vorher vielleicht oder so nochmal zu schauen. Aber da gab es nichts unter 2.800 Eco. Und Business hätte bei dem Fluganbieter sogar 6.000 mehr gekostet. Gut, das dann halt mal zwei, weil meine Freundin, wie gesagt, kommt ja auch mit. Also sagen wir mal von 1,4 auf 2,8 die Flugpreise. Ein paar Tage später wird es dann wieder ein bisschen günstiger, aber ja, das knüpft ja auch an dein Thema an. Wenn du da halt selbstständig hinfliegst, dann sind ja solche Sachen auch ein krasser Faktor. Und das habe ich jetzt aus allen Ecken auch gehört von anderen, dass einfach die Flugpreise schon natürlich auch übers Jahr in Europa, keine Frage, aber jetzt auch nach Australien war einfach schon deutlich teurer als sonst, vor allen Dingen vor ein paar Jahren.
Ja, ich hatte eine Option geblockt. Also tatsächlich meinen ersten Australian Open 2018, weiß ich noch, ganz klassisch übers Reisebüro aus München gebucht, weil unerfahren und so weiter. Da hatte ich damals Economy Class hin und zurück für 1.200 irgendwas mit Koffer.
Und ich habe mit Koffer, aber ohne Hotel. Hast du keine Pauschalreise gebucht?
Nein. Okay. Ich mache es sowieso nicht. Ich bin so gut wie nie in Hotels. Ich bin fast immer nur in Wohnungen, fast immer bei Airbnb. Und das Schöne an Grand Slam oder an Tennis-Welt ist ja, dass die Turniere meistens an denselben Orten stattfinden. Mal jetzt Davis Cup und so ausgeschlossen, was ja dann auch schön ist, mal wieder neue Orte kennenzulernen. Aber an den fixen Spots habe ich fast immer die gleichen Airbnbs, wenn ich gute Erfahrungen gemacht habe, die ich dann relativ früh auch blocke. Ich habe, glaube ich, auch hier in dem Podcast schon mehrmals über die beiden australischen Mädels gesprochen, bei denen ich in Melbourne immer wohne, die in einer Beziehung waren und ich da 3-mal war und schon, das war einfach total eingespielt, weil die wussten, der deutsche Depp, der ist 18 Stunden da weg und stört uns gar nicht und kommt nachts um 4 Uhr heim, weiß sich zu benehmen, geht schlafen und duscht morgens und geht um 10 Uhr wieder auf die Anlage und der Preis war dafür lächerlich niedrig. So, Airbnbs, das wisst ihr ja alle, sind deutlich billiger als Hotels und das ist alles immer machbar. Aber die Flüge waren dieses Jahr auch ein bisschen teurer, aber auch das wäre machbar gewesen. Ich hatte da Optionen geblockt, die ich jetzt gecancelt habe. Der Hauptgrund, ich habe es bisher immer geschafft, low budget gut zurechtzukommen und dann auch rentabel zu arbeiten. Da bin ich auch stolz drauf, aber die Auftragslage ist einfach nicht verlässlich gut. Und ich bin aus dem Alter raus und jetzt auch erfahren genug, um mich nicht mehr beweisen zu müssen, um jetzt auf gut Glück dahin zu fliegen und dann, der ist ja da, dann buchen wir ihn doch. Oder auch nicht, oder ein bisschen. Und das möchte ich einfach nicht. Und das tut zwar weh, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, gestern nochmal eine Absage bekommen von einem größeren, renommierten Medium, dass sie sich da nicht festlegen möchten. Und dann habe ich das beschlossen. Ja, ist nicht so angenehm, weil ich das ja gerne mache, aber ist jetzt so. Und dementsprechend wird es dann auch keine Berichterstattung von vor Ort geben. Ich bin allerdings akkreditiert und wer weiß, wenn es da einen Lauf gibt von Alexander Zverev, vielleicht kriege ich noch ein bisschen Hummeln im Hintern und guck mal in der zweiten Woche. Wobei das natürlich Wahnsinn wäre, so einen Trip dann spontan noch zu machen, aber ausschließen würde ich es nicht.
Ja, sonst gibst du mir halt, Mikrofon habe ich ja sogar, musst du mir gar nichts mitgeben. Sonst muss ich halt schauen, dass ich irgendwo mal einen O-Ton einfange.
Ja, wobei wir das wahrscheinlich, wie ist das früher, den Staat von der Kirche trennen. Wir sollten uns weiter auf unsere Aufgaben konzentrieren. Das ist wahrscheinlich am besten für uns beide, wenn ich anfange, Tennis zu spielen und du anfängst, Medien zu machen, dann
kriegst du. Okay, so wenig traust du mir das zu.
Nein, du musst mich ausreden lassen. Ich glaube tatsächlich, wenn du jetzt journalistisch ja da aktiv werden würdest oder ein bisschen mehr in diese Rolle reingehst, dass das dann auch schlechter wäre für den Zugang zu den Spielern, das wiederum schlechter wäre für den Podcast, weil ich glaube schon, dass die Spieler halt auch beobachten, wie, und das machst du ja sehr, sehr gut. Ich glaube, du gibst bis zu einem gewissen Punkt hier sehr, sehr coole Insights, ohne Spieler zu diskreditieren oder Vertrauen auszunutzen. Und das ist ja aber immer ein schmaler Grat. Und mein Take wäre jetzt gewesen, wenn du da ein bisschen aktiver wirst, dass dann vielleicht der eine oder andere Spieler dir da weniger anvertraut oder dir anders begegnen könnte.
Ja, aber ich glaube auch nicht, dass ich den Schritt machen werde. Ich bin sehr, sehr neugierig und betrete gerne neue Pfade, aber ich glaube, Richtung Journalist wird mich nicht so viel ziehen, weil ich einfach so ein krasses Vorbild hier habe, so mit dem ich zusammenarbeiten kann. Kann ich gar nicht gegen anstinken.
Nee, ich wollte
deswegen ist meine Journalistenkarriere jetzt schon beendet und da werde ich mich nicht mit identifizieren.
Du bist so ein Depp. Ich wollte eigentlich eher sagen, nach 8 Monaten mit mir im Podcast und den ganzen Inside-Stories, die du auch im Hintergrund mitbekommst, hast du ausgeschlossen, jemals irgendwas Journalistisches zu machen. Aber mal Spaß beiseite, ich glaube, dass du unabhängig von den Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, schon ein gutes Gespür dafür hättest. Und das sage ich jetzt nicht, weil du mein Podcast-Partner bist, sondern weil ich das ganz gut einschätzen kann. Und der Junge auch, das kann ich euch da draußen sagen, auch mitrecherchiert und Sachen vorbereitet und wie er das dann auch ausführt oder präsentiert, das ist jetzt nicht komplett talentfrei. Ja. Also es kommt schon sehr nah an deine Tennis-Skills heran.
Ich weiß nicht, für was das jetzt gut ist, für welche Seite, aber lass mal erstmal so stehen.
Definitiv. Also du spielst den United Cup im deutschen Team. Wenigstens einer von uns in Australien. Wir gucken dann auch mal, wir legen uns da jetzt nicht fest, wie dein Schedule da ist und wie das mit dem Team abläuft und ob du da Kapazitäten hast, dann freuen wir uns natürlich. Und dann kannst du den Journalisten vor Ort übernehmen mit deinen Augen. Und ich sitze hier dann nachts um 2 auf meiner Couch und weine, dass ich nicht da bin. Aber dann haben wir zumindest vor den Australian Open ein paar Insights von dir. Und während den Australian Open werden wir das dann andersweitig auffangen. Ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass ich nicht bei jedem Slam dabei bin, das kriegen wir sehr, sehr gut hin. Ist noch was zum Thema Australien, was auf du dich richtig freust, was du noch loswerden willst? Wie oft warst du schon in Australien?
Ich glaube, das ist mein 4. oder sogar 5. Mal. Ja,
dann sind wir auf demselben Level.
Genau, aber du warst öfters in der 2. Woche vom Slam.
Ja. Jedes Mal sogar. Also das ist, weil das wäre wirklich richtig bescheuert.
Nie also Quali
wenn man
raus.
Den Trip als Journalist bucht, dann Nee, weil, aber wenn man den Trip als Journalist bucht, dann muss man auch bis zum Ende da bleiben. Das ist ja sonst. Ich habe aber, was ich, wo alle immer den Kopf schütteln, du wahrscheinlich auch. Viermal war ich jetzt, glaube ich, wenn ich mich nicht verzählt habe. 4 oder 5 Mal. Ich bin kein einziges Mal danach da geblieben zum Reisen. Nicht einmal. Das ist eigentlich so dumm, aber ich hatte immer meine Gründe dafür. Meistens waren es finanzielle Gründe, dass ich so sage, okay, ich habe jetzt das und das eingenommen. Und wenn ich jetzt noch 2 Wochen die Gold Coast irgendwie alleine bereise, dann bin ich das Plus, das Brutto- und Netto-Plus wieder weg. Und dann fliege ich nach Hause und dann fange ich praktisch wieder, muss ich direkt wieder anfangen, wieder Geld reinzuholen, ne? Selbstständigkeitsleben halt. Deswegen habe ich es in den ersten Jahren nicht gemacht.
Verstehe.
Und dann gab es ein Jahr, wo ich es hätte machen können. Da war es wirklich so, so gut. Das war völlig überraschend, dass Djokovic im Freis-Skandal-Jahr, wo ich der temporär der einzige freie Journalist vor Ort war, dass die mich alle gebucht haben, nicht weil ich der tolle Journalist war, sondern weil ich halt der Einzige war, der da deutschsprachig zu buchen war oder deutsch zu buchen war. Und da hätte ich es dann finanziell echt gut hinbekommen können, aber hatte schon den Rückflug gebucht und hatte schon sportliche Aktivitäten und wollte meine Mannschaft nicht im Stich lassen. Und dann bin ich da auch direkt dienstags wieder zurück. Aber ich muss es irgendwann auf jeden Fall mal machen. Wenn du die 2. Woche vom Slam erreichst, dann können wir ja auch zusammen noch eine Woche dranhängen.
Ja, also ich werde auch ohne 2. Woche vom Slam wahrscheinlich diese Reise zumindest 3 Tage oder so dranhängen, je nachdem, wo ich bin. Und manchmal ist ja selbst der Rückflug umbuchen, das kann ja auch manchmal so blöd laufen, dass das irgendwie so teuer ist wie nochmal 2, 3 Nächte Voll. Hotel. Und da ich ja auch, haben wir auch öfters drüber gesprochen dieses Jahr, war jetzt wirklich nicht von freien Tagen übersät. Deswegen überlege ich wirklich stark auch nach dieser Reise, je nachdem auch, wie sie verläuft, wie die Stimmung ist, vielleicht nochmal 3, 4 Tage dran zu hängen und dann entspannt zurückzufliegen.
Voll. Wenn wir Australien abschließen wollen, hast du eigentlich mitbekommen oder habt ihr da draußen mitbekommen, dass Nick Kyrgios auf seiner Instagram-Seite bekannt gegeben hat beim ATP-Turnier in Brisbane mit niemand Geringeren als Novak Djokovic doppelt spielen zu wollen? Ich habe heute Morgen mich auf den Podcast vorbereitet und hatte das gar nicht mitbekommen. Da dachte ich so, what? Wolli checkt gerade sein Handy, ob ich Blödsinn rede.
Ja. From Rivals to Teammates. Sehr ausführlicher Post mit sehr vielen
Wie man das von ihm
Ballwechseln. Cool. Ja, wenn der fit ist, dann ist er eigentlich auch unspielbar im Doppel. Ja, vor allen Dingen, wenn du weit kommen möchtest im Doppel, als starkes Doppel, ist das definitiv kein Los, was du haben möchtest.
So ein Upgrade auch für Brisbane, wo, also das haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet, dass Novak Djokovic da die Saison starten wird, dann noch Nick Kyrgios dabei, das sind schon Aufmerksamkeitsmagneten für das Turnier. Letztes Jahr war ja Rafael Nadal dort, der dann, oder vorletztes Jahr, nicht, dass ich Blödsinn rede. Nee, noch letztes Jahr hat er
es ja.
Ja, der hatte so lange Pausen zwischenzeitlich, das war jetzt aus meinem Gedächtnis heraus, aber ja, und dann konnte er ja nicht, hat er ja vorzeitig abgebrochen, aber Brisbane schafft es schon, da immer auch Hochkaräter anzuziehen. Im Nothing Major Podcast von den 4 Amis war Nick Kyrgios jetzt auch zu Gast und beziehungsweise die Spieler haben angefragt, ob sie für Miami eine Wildcard bekommen. Fürs Doppel Jack Sock mit Nick Kyrgios zusammen. Und dann hat der Turnierdirektor James Blake gesagt, so, also mit den beiden Namen, ich will euch jetzt hier nichts versprechen, aber da kann man zumindest mal anfragen, die Erfolgschancen für eine Wildcard wären relativ hoch. Also ich bin mal gespannt, wie Nick Kyrgios dieses Comeback, genau, darum geht es ja am Ende, Tickets verkaufen fürs Doppel. Und ich bin sehr gespannt, wie Nick Kyrgios dieses Comeback angehen wird, ob es nur ein kurzes Hallo-Wach sein wird für den australischen Sommer, in welchem physischen Zustand, und darum geht es ja am Ende, wenn man sich seine beste Saison 2022 anschaut und sieht, wie fit er da war, nicht nur rund um Wimbledon, sondern auch, er hat ja auch, das vergessen die meisten, US Open Viertelfinale gespielt und hat da ein 5-Satz-Spiel gegen Khachanov verloren, das man nicht verlieren muss. Also es war eher eine mentale Geschichte, keine körperliche Geschichte. Der Junge war in diesem Jahr körperlich sehr, sehr fit. Gepaart mit diesem Talent und mit diesem Ballgefühl ist er dann automatisch ein Top 20 Spieler mit an einem guten Tag Top 10 Potenzial. Das hat er ja auch gezeigt. Sonst kommst du nicht, egal auf welchem Belag, in ein Grand Slam Finale. Ich bin nur jetzt sehr gespannt, wie er nach fast 2 Jahren Pause dieses Comeback angehen wird, ob das wirklich ganz, ganz ernst gemeint ist oder ob er nur die Australian Open spielen wird im Einzel und ansonsten eher als Doppelspieler auftreten wird, wo er ja auch nachgefragt ist. Weil er hat ja auch schon mehrmals bei den Australian Open gemeldet und dann kurz ein paar Tage vorher rausgezogen. Du lachst.
Ja, ich glaube, das weiß er selber noch nicht. Also
guter Take.
Aber möglicherweise denkst du gerade stärker drüber nach als er.
Du meinst, es ist ihm völlig egal?
Nein, er lässt das vielleicht auf sich zukommen. Und wenn du ihn jetzt fragst, okay, wie sieht's aus, dann wird er einfach sagen, ich weiß es nicht. Muss schauen, wie es läuft.
Ja, aber Wolli, man kommt ja nicht in den körperlichen Zustand wie 2022 mit, schauen wir mal. Also, das war ja auch immer dieses Understatement von ihm. Das habe ich auch gehört von Agenten und von Trainern, dass er dort in der Offseason damals geackert hat, abgenommen hat, Fitnesstraining gemacht hat, auf einem ganz, ganz hohen Niveau, wo sich kein anderer Top-50-Spieler, wo er sich vor keinem Top-50-Spieler verstecken muss. Und wenn er dasselbe physisch investiert wie diese Top-50-Jungs, ist er halt mit seinem Talent dann vorne mit dabei. Und das ist halt die Frage, die ich jetzt nicht weiß. Weil, also, wenn er das jetzt nicht weiß, dann wissen wir, dass er körperlich in keinem guten Zustand ist. Wenn er aber wirklich diese von innen heraus diese Motivation hat, ist nochmal, und er hat ja auch in dieser einen, auf diesem Code Sports, auf dieser australischen Seite gesagt, sein Ziel ist jetzt, einen Grand Slam zu gewinnen. Ja, also, ich bin gespannt drauf. Ich habe keinerlei Insights und Informationen aus Australien oder aus seinem Umfeld. Ich lasse mich genauso überraschen wie ihr. Aber 2 Jahre ist eine lange Pause, Wolli.
Ja, absolut. Also ich bin auch gespannt, wie er daraus startet. Aber es ist natürlich wie immer, wenn er da ist, einfach nur ein Zugewinn, nicht nur wegen den Zuschauern, weil es einfach extrem attraktiv ist, wie er seine Matches gestaltet. Und es wäre einfach nur gut, wenn er zumindest den australischen Sommer nicht nur mitspielen kann, sondern vielleicht auch hier und da wirklich ein paar Ausrufezeichen setzen kann. Das wäre schon cool.
Yes. Damit beenden wir das Kapitel Australien vorerst, bis du dann selbst auf dem Kontinent sein wirst und widmen uns anderen Themen. Wolli, kanntest du, bevor er jetzt aufgrund des Outings in der Tennisbubble bekannter wurde, Joao Lucas Reis da Silva, den Brasilianer, als Tennisprofi? Oder hast du sogar schon mal gegen ihn gespielt?
Ich kannte ihn vom Namen und ich meine, ich habe ihn halt auf Social Media, auf ein paar Postings von Challenger Tour oder so mal gesehen, Ausschnitte, und hatte zumindest so ein Bild im Kopf. Aber jetzt natürlich mit der News wird er deutlich mehr Leuten auch ein Begriff sein, steht ja aktuell bei ungefähr 400 in der Weltrangliste, also jetzt sicherlich nicht der bekannteste Spieler, selbst in der Tennisszene nicht, aber hat mit seinem Outing einen sehr mutigen Schritt gewagt, vor allen Dingen auch neuartigen Schritt in der Tennisszene, weil es bislang keinen aktiven Spieler gibt, der damit halt an die Öffentlichkeit gegangen ist. Und
genau, gut, so wie ich also das kurz, ich fasse es nur ganz kurz, weil wir sind jetzt da so reingesneakt. Du hast jetzt ja fast schon alles gesagt. Genau, ist der erste aktive Tennisprofi, der sich als homosexuell geoutet hat, mit einem Instagram-Posting, wo er Fotos mit seinem Partner zum Geburtstag gepostet hat, wo er ihm zum Geburtstag gratuliert hat, und anhand dessen ist das öffentlich geworden, ist momentan die 401 der Welt und auf Future und Challenger Tour normalerweise unterwegs.
Ja, das Zitat, was ich dazu nachgelesen habe, war halt, dass es nicht geplant war, sondern er sich einfach keine Gedanken gemacht hat und einfach quasi nur eine Bildreihe gepostet hat mit seinem Partner und das jetzt nicht als großes Coming-out geplant war, sondern er das quasi einfach außer freien Laune, ohne groß Hintergedanken gepostet hat. Dann stand halt weiter noch in dem Artikel, dass er viel, viel Zuspruch und Glückwünsche bekommen hat, aber gab natürlich auch Anfeindungen, die ich jetzt nicht so gesehen habe. Ich habe nur gesehen, dass er unter dem Beitrag die Kommentare eingeschränkt hat. Das heißt, wahrscheinlich können nur Leute kommentieren, die ihm folgen. So ist er natürlich erstmal geschützt und abgeschirmt vor irgendwelchen Internet-Trollen, die da einfach irgendeinen Blödsinn schreiben.
Voll, das ist immer leider schon ein Indikator dafür, wenn jemand die Kommentare deaktiviert, dass Schutzmechanismen in die Richtung eingeleitet werden. Wir erwähnen es deshalb, oder ich erwähne es deshalb, weil ich lange vor dem Podcast-Start 2020 oder früher noch intensiver sogar über dieses Thema auch berichtet habe. Ich habe mal zu meiner Spox-Zeit, du hast übrigens Flo Regelmann auch getroffen, ne? Letztens in München, meinen ehemaligen Chef von Spox, mit dem du ja auch schon Interviews gemacht hast.
Absolut geile Plattform gewesen. Schöne Grüße nochmal an der Stelle. Finde halt genau, einfach eine Retrospektive fehlt. Chef. Fehlt in Sportdeutschland. Sorry, dass ich dich jetzt so zweimal
unterbreche. Nee, alles gut, hau raus.
Es fehlt halt in Sportdeutschland irgendwie so eine geile Newsseite, was Sport grundsätzlich angeht, wo man nicht nur irgendwelche Clickbait-Headlines aufs Display gespült bekommt, sondern wo einfach nochmal alternative Formate dargestellt werden, gut recherchierte, saubere Sachen. Aber es ist einfach alles zugemüllt mit Werbung und ja, es ist einfach die guten alten Zeiten. Ja, damals war Spox einfach führend in der Hinsicht und genau, jetzt fehlt es leider ein bisschen in der Form.
Ja, vieles richtig. Es ist einfach, also ohne jetzt komplett abzuschweifen von der Thematik, aber also ich war Spox-Leser und Spox war ja dafür bekannt, anders als du es gesagt hast, eben keine News-Seite zu sein, sondern so Longreads. Also natürlich waren da auch News drauf, aber das Narrativ der Seite oder der Hintergrund der Seite waren Long-Stories, die eigentlich viel zu lang waren für online. Also teilweise, ich kann euch mal zum Beispiel sagen, so ein Online-Text, den ihr von mir lest, über Tennis bei einem Grand Slam, der hat je nach Medium zwischen 3.000 und 6.000 Zeichen. Bei Zeit Online darf ich sogar länger schreiben. Die merkt ihr manchmal, wenn es dann auf Seite 2 geht und so, das sind dann auch mal Richtung 8.000 oder 9.000 Zeichen. Dann gibt's aber schon auch mal vom Chef so einen Hinweis, hey, Janni, guter Text, aber hätte auch ein bisschen kürzer sein können oder dann werde ich auch mal ein bisschen eingekürzt. Bei Spox waren 8.000, 9.000 Zeichen gar nichts, Wolli. Ja, also da wurden Transferreports gemacht mit 25.000 Zeichen, richtig nerdy, inside-mäßig. Und genau in diese letzte Phase bin ich reingekommen, damals 2016 im Sommer. Und da hatte gerade The Zone angefangen, als von derselben Mutterfirma. Sollte eigentlich zusammengearbeitet werden, aber dann ist immer mehr Budget in The Zone gelaufen, weniger ins Box, ohne jetzt da ins Detail zu gehen. Und dann wurde das nach und nach eingestampft. Aber weil du die Werbung ansprichst, es ist natürlich nicht möglich, solche Longreads oder solche Sachen zu finanzieren ohne Werbung oder ohne Paywall. Also irgendeinen Tod muss man im Online-Zeitalter journalistisch dann sterben. Ob man die ganzen Werbeblöcke wegklicken muss oder halt ein Abo abschließt. Da bin ich dann halt noch sogar eher beim Ersteren, um den Journalismus halt jedem zugänglich zu machen. Aber das nur am Rande. Grüße an Flo an dieser Stelle, der das damals mit supervised hat. Zurück zum Thema kommt. Da habe ich eine Themenwoche gemacht über Tabus im Profifußball. Ging es unter anderem auch um Depressionen einen Tag. Und ein Tag war über Homosexualität im Fußball. Wir sprechen von 2017, wo es ja noch so gut wie gar keine Outings gab. Es gab ja 2013 das Outing von Thomas Hitzlsperger in der Zeit, kurz nach seinem offiziellen Karriereende. Damals war das Narrativ, dass man dachte, das ändert ganz, ganz viel. Hat eigentlich gar nichts geändert damals. Es ist im Gegensatz hat Thomas Hitzlsperger sogar noch ein bisschen Kritik abbekommen, warum er das nicht während der aktiven Karriere gemacht hat, was natürlich auch Schwachsinn ist, weil er darf ja selbst bestimmen, wie das ist. Und es ist einfach total schwer in den großen Sportarten, wo es um viel Geld geht. Also im Fußball war es immer so ein bisschen so, ne, wenn man sich zum Beispiel mal Bayern München anschaut oder Schalke 04, die Sponsoren haben aus Katar auf dem Ärmel oder hatten auf dem Ärmel. Schalke hatte Gazprom, als vor dem Krieg, als russisches Sponsorenelement, wo die Menschenrechte einfach in dieser Richtung überhaupt nicht ausgeprägt sind, historisch bedingt und was man natürlich verurteilen muss, aber wenn man nicht in den Umständen aufgewachsen ist, wahrscheinlich auch nicht nachvollziehen kann. Und ich immer wieder gehört habe aus dem Insights des Profifußball, dass Profifußballern, die sich mit einem Outing beschäftigen, auf dem obersten Niveau davon abgeraten wurde, aufgrund der Sponsorenlage, aufgrund der Reaktion der Fans, aufgrund des Werbewerts, der dann vielleicht in gewissen Regionen runtergeht, etc. pp. Mittlerweile hat es sich ein bisschen geändert. Es gab ja den Spieler, der in der Primera Division gespielt hat, während er aktiv bei Sparta Prag gespielt hat, der sich geoutet hat. Es gab in der einen oder anderen Liga Outings, noch nicht in der Bundesliga und auch noch nicht in den Top 5 Ligen. Und im Tennis gibt es bei den Damen die ein oder andere öffentlich homosexuelle Spielerin, zum Beispiel die Belgierin, die ihr wahrscheinlich alle kennt, Alison van Ooytank, die sich 2018 bereits geoutet hat, während sie auch Erfolg hatte in Wimbledon. Aber bei den Männern gibt es keinen Spieler jetzt in den Top 100 oder Top 200 oder überhaupt, der öffentlich dazu steht. Und das ist ja immer die Debatte, ist das wichtig, ist das nicht wichtig? Ich bin da sehr, sehr aktiv in die Einrichtung, dass ich sage, es ist wichtig, so Vorreiter zu haben, um das zu normalisieren. Man sieht ja auch immer noch, ne, wenn man jetzt mal die Ranking-Position anschaut, 401, was das in Relation zu seinem niedrigen Ranking dann doch für Wellen geschlagen hat. So ein einzelner Insta-Post ist jetzt nicht so, dass er sich an einen Journalisten gewandt hat, in einem großen Medium gesagt hätte, ich möchte bitte hier einen Artikel machen. Dementsprechend könnt ihr euch vorstellen, wie sich das aufmerksamkeitsmäßig multiplizieren würde mit einer höheren Ranking-Position, weil so ist der Tennissport dann doch noch wichtig, dass sowas definitiv Gehör finden würde. Ich kenne auch Top 100 Spieler, oder ich weiß von Top 100 Spielern, aber ob das in naher Zukunft passieren wird, kann ich schwer beurteilen. Und muss der jeweilige Spieler wissen, weil das, was ich sponsorenmäßig gesagt habe, auf den Fußball bezogen, könnte ja durchaus auch auf den Tennissport zutreffen, der ja ein nochmal mehr als Fußball ein weltweiter Sport ist, der auf allen Kontinenten ausgeübt wird, in allen Religionen, auf allen Märkten. Ja, also Fußball ist ja zum Beispiel nicht so präsent in den USA zum Beispiel wie Tennis. Ja, aber das sind nur mal meine Gedanken dazu, deswegen wollte ich es auch in den Podcast reinbringen. Und ohne, dass wir darüber geredet haben, Wolli, weiß ich gar nicht, wie deine Meinung dazu aussieht.
Ja, ich glaube, dass das in der Tennisszene absolut, ich will nicht sagen alltäglich, weil es ja eben nicht alltäglich, aber normal sein sollte. Und es für die Spieler, die ich jetzt kenne und dazu befragen würde, halt absolut normal sein würde, so wie es gesellschaftlich auch sein sollte. Du hast das Problem angesprochen mit eventuellen Sponsoren und auch natürlich das Riesenproblem mit dem Internet, mit den Anfeindungen, die dann damit auch einhergehen werden. Aber untereinander ist es, glaube ich, absolut kein Thema und sollte eigentlich heutzutage auch kein großes Thema mehr sein.
Eigentlich. Also klar, von deinen menschlichen Werten her gesprochen, hast du vollkommen recht. Wie es dann in so einem kompetitiven Sport tatsächlich in den Umkleiden aussehen würde, wenn es hart auf hart kommt, wie sich die Fans verhalten würden bei Slams mit Alkoholkonsum, bei einer schlechten Leistung in den sozialen Medien, mit den Kommentaren, die wir ohnehin schon kennen, von Leuten, die wetten und so, weiß man dann nicht. Generell bei den Fußballern war es dann doch eher so immer zu 97-98% sehr positiv. Und dann war es irgendwann normal. Das wäre auch tatsächlich mein Wunsch. Aber dass da jemand vorangeht und dass das dann irgendwann normaler wird. Aber wer bin ich als weißer Cis-Mann, da jetzt irgendeine Ansage zu machen Richtung Tennisprofis, Richtung Menschen. Und die werden selbst wissen, was für sie das Beste ist. Aber vielleicht ist die Gesellschaft irgendwann so weit, dass wir da den nächsten Schritt gehen können Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Wir machen weiter. Bevor wir mit den Awards anfangen, habe ich noch ein Thema, was heute am Mittwoch, den 18.12. tatsächlich auch erst veröffentlicht wurde. Ich habe es gestern Abend erfahren, dass das heute veröffentlicht wird. Und zwar ist Angelique Kerber seit heute offiziell Beraterin beim Deutschen Tennisbund. Ich lese mal kurz vor aus der Pressemitteilung, die der Deutsche Tennisbund heute rausgegeben hat. Also nicht komplett, aber Ausschnitte. Die ehemalige Weltranglistenerste soll vom neuen Jahr an sowohl das Elite-Team der Frauen beim Billie Jean King Cup als auch Nachwuchsspielerinnen unterstützen. Das teilte der DTB mit und setzt dabei auf den, Zitat, großen Erfahrungsschatz der im Sommer zurückgetretenen Sportlerin. Ab 2025 wird die, nochmal eine Doppelung, wird Kerber sowohl die weiblichen Nachwuchstalente im DTB als auch das Porsche-Team Deutschland beim Billie Jean King Cup unterstützen und als Beraterin begleiten. Bei Lehrgängen und Turnieren wird sie besonders den Spielerinnen des DTB-Bundeskaders und des Porsche-Talent- und Porsche-Junior-Teams, das sie alle natürlich erkennt, mit ihrem großen Erfahrungsschatz zur Seite stehen. Bei ihrer Tätigkeit innerhalb des DTB wird Kerber eng mit ihren ehemaligen Trainern, dem Billie Jean King Kapitän Rainer Schüttler sowie Torben Belz, zusammenarbeiten, der erst vor wenigen Wochen als neuer Chef-Bundestrainer Darm beim DTB vorgestellt wurde. Angelique Kerber hat dann auch, ich habe mich jetzt übrigens ein bisschen unklar ausgedrückt, das war jetzt sowohl aus der Pressemitteilung des DTB als auch aus einer Agenturmeldung der Deutschen Presseagentur von heute. Und Angelique Kerber hat exklusiv in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview gegeben bei meinem lieben Kollegen Pirmin Klosse. Für die FAZ arbeite ich auch von Zeit zu Zeit. Und in diesem Interview hat sie gesagt, wir sprechen also auf ihre ehemaligen Trainer angesprochen, Schüttler und dann auch Belz, der jetzt ja hauptverantwortlich die Rolle von Barbara Rittner ausfüllen soll. Zitat, wir sprechen eine Sprache und verstehen uns gut, gemeinsam wollen wir das Frauentennis wieder nach vorne bringen, denn klar ist, es gibt Nachholbedarf. Mal wird es eher eine Rolle als Mentorin sein, werde ich Einzelgespräche führen oder individuell coachen, mal findet das eher mit der Gruppe statt oder beim Training auf dem Platz. Und auf die Nachfrage, in welcher Form ihre Rolle genau stattfindet, hat sie der FAZ gesagt, ich habe immer gesagt, dass ich dem Sport treu bleiben möchte. Jetzt sind mit Rainer Schüttler und Torben Belz als Chefbundestrainer bei den Frauen zwei meiner ehemaligen Trainer in Schlüsselfunktionen tätig. Wir haben mit dem DTB auch viele Gespräche geführt und ich bin froh, dass ich mit den beiden zusammenarbeiten und im nächsten Jahr auch meine Erfahrung an deutsche Profisportlerinnen und dem Nachwuchs weitergeben kann. Ich nehme dann eine Rolle als Top-Beraterin beim DTB ein, sowohl für die Mannschaft beim Billie Jean King Cup als auch für die Nachwuchsarbeit. Was umfasst diese Tätigkeit alles? Ich werde zum Beispiel bei den Partien im Billie Jean King Cup dabei sein, genauso aber auch bei einigen Lehrgängen für die Top-Talente am Bundesstützpunkten des DTB. Mal wird es eher eine Rolle als Mentorin sein, das hatte ich eben schon zitiert, genau. Jedenfalls passiert alles in enger Abstimmung mit Rainer und Torben. Wir sprechen eine Sprache und verstehen uns gut. Gemeinsam wollen wir das Frauentennis wieder nach vorne bringen. Das war eben aus der Agenturmeldung schon das Zitat. Also jetzt mal kurz zusammengefasst, was sie gesagt hat, was die Rolle sein soll. Ich habe mir heute auch sagen lassen, Wally, dass sie auf jeden Fall bei der Nationalmannschaft beim Billie Jean King Cup dann auch sein wird. Nicht nur irgendwie für eine Einheit oder für einen Tag, sondern für so ein Länderspiel über die 3-4 Tage mit Vorbereitung dann auch komplett. Der französische Verband hat das in den vergangenen Jahren schon vorgelebt, dass Männer und Frauen, ehemalige Profis, da in die Verbandsarbeit eingebunden werden. Der DTB hat ja letztes Jahr schon bereits mit Andrea Petkovic so eine Mentorenrolle eingeführt und Kerber folgt jetzt. Und ich bin sehr gespannt, was das für einen Einfluss haben wird, weil sie ist jetzt ja nicht so die kommunikative, extrovertierte wie Andrea Petkovic, der das so ganz leicht fällt, Sachen zu übermitteln, auf dem Trainingsplatz vielleicht oder mit der nächsten Generation wirklich aktiv zu kommunizieren. Aber ich glaube, alleine halt von dem Vorbild, von der Vorbildrolle, die eine Angelique Kerber auch für die jetzt die junge Generation ausstrahlt, als dreimalige Grand-Slam-Siegerin, als absolute Kämpferin, alleine wenn man die Olympischen Spiele jetzt nochmal als Relation sieht, dann muss sie da vielleicht auch gar nicht so kommunikativ auf den Putz hauen, sondern einfach als Vorbild agieren, Und da bin ich sehr gespannt, was das für einen Einfluss auf die jungen Spielerinnen hat.
Ja, ich finde, du siehst das auch ganz gut, natürlich durch die Mediensicht.
Klar, natürlich.
Ja, weil Petko natürlich jetzt auch durch ihre Rollen beim Fernsehen natürlich auch total dieses Bild bedient, kommunikativ nach außen zu sein, auch von ihrer Persönlichkeit her. Aber ich glaube, grundsätzlich erstmal extrem wichtig, wenn man die Möglichkeit hat, ehemalige Topspieler und Topspielerinnen als Verband zu integrieren. Das hat man eigentlich bei fast allen guten Nationen gesehen, dass sie das auch immer vermehrt gemacht haben, zumindest begleitend ja mit einzugliedern. Ist das einfach immer ein unglaublicher Zugewinn. Und ich glaube, dass die Kommunikation auf dem Platz zwischen Trainerin und Spielerin und diese Mentorenfunktion in einem kleineren Kreis, wo man auch persönliche Erfahrungen sehr, sehr gerne weitergibt, schon ein bisschen differenziert werden muss vom Auftreten Medien und der Öffentlichkeit gegenüber und einer Moderatorfunktion. Weil ich würde jetzt bei mir auch sagen, dass ich jetzt nicht der Extrovertierteste bin in meinem Auftreten nach außen, sei es auf dem Platz oder weiß nicht, wenn mal eine Kamera da ist. Aber diese etwas engeren, tiefgründigeren Gespräche und auch unterstützenden Sachen könnte ich mir zum Beispiel extrem gut vorstellen und wüsste jetzt nicht, warum man dafür eine gewisse Extrovertiertheit an den Tag legen müsste. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber ich glaube, da hast du mich auch, gut, dass du das nochmal so ansprichst, weil dann hast du...
Ich habe dich nicht falsch verstanden, ich wollte es nur nochmal sagen, dass ich glaube, dass Angie dafür unglaublich gut geeignet ist, weil ich gar nicht so sehr dieses Extrovertiertsein da mit reinbeziehen würde, überhaupt nicht. Und auch nicht sagen würde, dass es jemandem leichter fällt, dadurch, wenn man so ein Charaktertyp ist, weil in dieser Mentorenfunktion, das ist ja fast alles nur, ja, ich sag mal, Zimmerlautstärke und hinter verschlossenen Türen.
Ja, wobei ich mich
Leute
ja jetzt auch
komplett aufblühen, sag ich mal.
Wobei ich mich jetzt auch tatsächlich auch, sie hat es ja auch gesagt, es kann auch Coaching beinhalten. Und ich habe ja zum Beispiel auch jetzt auf Turnieren schon in Stuttgart unter anderem im Rahmen des Billie Jean King Cup habe ich auch Andrea Petkovic gesehen. Und da hat sie wirklich auch zum Beispiel mit Ella Seidel und Noma Noa Akokoe zu zweit auf dem Platz gestanden und eine normale Tenniseinheit gemacht. Und da ist die Frage an dich als Tennisprofi. Wie wichtig ist die Kommunikation im Coaching auf dem Platz bei jungen Spielern? Ich glaube, es ist beides irgendwie wahr. Also Angelique Kerber muss jetzt nicht wahrscheinlich zu Noma Noa Akuke sagen, ja, guck mal bei deiner Griffhaltung, beim Western-Griff und dies, das, dass du dann da mit dem Winkel ein bisschen in die Richtung gehst, sondern alleine durch ihre Reputation auf dem Platz, das habe ich auch bei Andrea Petkovic beobachtet, ohne dass sie was machen musste, waren die beiden Spielerinnen halt mucksmäuschen still und konzentriert und fokussiert. Und das hebt ja auch als Reiz so eine Trainingseinheit an, ne? Weil du hast halt nicht jede Woche oder jeden Tag im Alltagtraining halt eine Grand-Slam-Siegerin da stehen mit verschränkten Armen und gucken, wie du deine Grundschläge schlägst. Aber mein Gedankengang war dahinter, ob ihr das leicht oder schwer fällt. Aber wie du richtig sagst, in der Mentorenrolle sind ja ganz, ganz viele andere Aspekte. Sie hat übrigens in dem FAZ-Interview auch gesagt, dass sie sich selbst früher eine Mentorin gewünscht hätte, aber keine hatte, die ja zum Beispiel so Sachen sagt wie konkret, ich habe das jetzt zweimal gelesen, das sage ich jetzt aus meinen Gedanken heraus, also nicht zitatmäßig, aber der Inhalt war so, nach großen Erfolgen, dass man dann nicht mit der Topform jedes Turnier weiterspielen muss, sondern sich vielleicht auch mal 2-3 Wochen mehr Pause rausnimmt und umgekehrt durchaus auch mal den Mut hat, in der schwachen Phase einen Cut zu machen und nicht einfach weiterzuspielen und nach Hause zu fahren und zu trainieren. Das habe ja in den ersten Jahren so ein bisschen gefehlt, dass da jemand ganz klar extern so als Beraterin mal dazwischen haut. Und wir wissen ja alle, dass Steffi Graf, es gab ja mal ein Trainingswochenende, als Angelique Kerber noch relativ jung war und dass das natürlich wahrscheinlich wie für jedes junge Mädchen zu der Zeit, das Tennis spielt, natürlich Steffi Graf eine ganz große Nummer war. Aber Steffi Graf sich ja so zurückgezogen hat nach ihrer Karriere 1999, dass das nicht möglich war. Ja, aber Angelique Kerber ist halt das Naheste, was, also kommt halt am nahesten an Steffi Graf ran. Das ist das Naheste, was wir im deutschen Tennis haben jetzt danach. Deswegen ist es ja eine ganz positive Sache grundlegend.
Ja, 100%. Aber ich habe es ja auch dieses Jahr zum Beispiel hautnah bei Flo Meyer erlebt, der mit mir einige Wochen zusammen trainiert hat. Und da würdest du ja auch nicht sagen, dass er jemand ist, der direkt nach seiner Tenniskarriere irgendwo als Moderator anfängt oder immer irgendwie ins Rampenlicht muss und der Typ ist, der extrem viel und laut nach außen kommuniziert. Trotzdem ist er halt ein absoluter Top-Trainer, der genau weiß, wie er Dinge ansprechen muss. Natürlich muss es immer zwischenmenschlich passen, aber die Kommunikation über Medien nach außen ist halt, finde ich, überhaupt nicht ausschlaggebend dafür, ob du diese Mentorenrolle für junge Spieler und Spielerinnen einnehmen kannst, von irgendeiner Relevanz, sag ich mal, sondern es kommt nur auf dich persönlich an und natürlich dann auch auf deine Aura. Und wenn du natürlich, wie du schon sagst, diese ganzen Erfolge feiern konntest, hast du halt einfach so ein hohes Ansehen bei den Nachkommenden, dass du da einfach eine sehr, sehr gute Besetzung erstmal darstellst.
Und vielleicht hast du auch recht, und ich habe das jetzt zu sehr aus der journalistischen Sicht betrachtet und diese Punkte angebracht. Und das ist ein sehr guter Punkt mit Flo Meyer. Long story short, wir werden das jetzt ab Januar beobachten. Das ist ja alles jetzt so ein bisschen neu und gerade am Starten. Torben Belz ist ja jetzt Bundestrainer, das wurde vor 2 Wochen verkündet. Der hat Tennisnet ein Interview gegeben vor 4 Tagen, wo er auch nochmal beschrieben hat, wie es dazu gekommen ist, dass der DTB auf ihn zukam, trotz einiger Anfragen von Spielerinnen auf der Tour, ihm ein Leistungskonzept vorgestellt hat. Dann gab es zusätzliche Gespräche und dann ist man da zusammengekommen. Und auf die Frage, was konkret seine Aufgaben sind, hat er gesagt, erstmal geht es darum, dass ich die Spielerinnen besser kennenlerne und sie mich. Ich muss ausloten, was die jeweiligen Spielerinnen brauchen. Wo sind sie gut aufgestellt? Wie kann ich helfen? Dabei geht es hauptsächlich um die Spielerinnen, die gerade auf dem Sprung unter die Top 100 oder Top 200 sind. Das Porsche Talentteam also und der Perspektivkader dahinter. Ich werde Lehrgänge mit dem DTB-Bundestrainern veranstalten, zu den Grand Slam-Turnieren reisen, auch zu den deutschen Turnieren und die Spielerinnen dort betreuen. Und auf die Frage, ob er bei den Lehrgängen auch auf dem Platz steht: Ja, ich leite das Training mit den anderen Bundestrainern, auch die Heimtrainer der Spielerinnen können mitkommen. Die Idee ist, den Spielerinnen zu helfen, aber auch den Teams im Rahmen eines Austauschs. Es geht für die Spielerinnen auch darum, aus dem Alltagstraining mal rauszukommen. Die Lehrgänge finden oft vor den großen Turnieren statt, also als eine Art Trainingslager. Die Spielerinnen sollen mit einem guten Gefühl in die großen Turniere starten. Das ist zumindest mein Plan. Ich hatte noch keinen Lehrgang. Der erste findet in der kommenden Woche in Oberhaching statt. Und im nächsten Jahr wollen wir angreifen. Das hat er vor 4 Tagen gesagt. Dementsprechend ist er jetzt diese Woche in Oberhaching bei dir, wo du ja seit heute auch wieder trainierst. Und heute war dein erster Trainingstag. Das heißt, du hast noch nicht viel gesehen, aber du hast mir erzählt, du hast sie durch die Scheibe gesehen.
Ja, es hört sich so an, als dürfte ich nicht rein. Aber tatsächlich gibt es ja bei uns in Oberhaching mehrere Hallen und wir haben parallel trainiert, deswegen kann ich die Anwesenheit bestätigen, aber nicht jede Teilnehmerin des Lehrgangs jetzt benennen.
Okay, aber sie werden auf jeden Fall die Woche da sein. Du kannst zumindest mir mal berichten, noch wer die Woche da ist, wenn du es morgen oder übermorgen detailliert siehst. Und Angelique Kerber steigt dann, wie gesagt, 2025 ein. Spätestens nehme ich mal ganz stark an, dann beim Billie Jean King Cup Spiel. Ich habe die Auslosung gar nicht jetzt im Blick. Kann ich gleich nochmal googeln, wird sie dann wohl ein Teil sein. Und wenn Torben Belz auf diese Lehrgänge setzt, vor großen Turnieren, wird man sie bestimmt auch sehen. Und also schlechter wird es dadurch nicht. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Fakt ist, es braucht weiterhin Zeit. Das hat ja auch Barbara Rittner immer wieder gesagt. Und stellvertretend Eva Lys, Ella Seidel, Noma Noah Akukwe, haben ja alle für sich schon Erfolge gefeiert, aber man hat bei allen drei auch gesehen, dass es halt keine Kurve ist, die konsequent nach oben geht, sondern mit Rückschlägen verbunden ist. Das dazu. Wolli, Trommelwirbel, wir sind angekommen bei den Awards. Wie nennen wir denn unsere Awards?
Ich bin gespannt.
Wie nennen wir denn unsere Awards? Ich habe mir gar keinen Gedanken gemacht. Hast du einen spontanen Namen?
Na, die Advantage Awards 2024.
Für besondere, die stets bemüht Tennis Advantage. Nee,
ausgezeichnet von Yannick Schneider und Daniel Masur. Das reicht erstmal als Alleinstellungsmerkmal.
Was will man mehr? Wie gehen wir vor? Wollen wir erst die offiziellen Awards verkünden und dann unsere?
Ich würde es synchron machen.
Ah, jeweils?
Dass wir durchgehen und das dann, dass wir quasi erst die offiziellen sagen und dann die Abweichung oder die Zustimmung
und präsentieren. Hältst du dann auch jeweils immer eine Laudatio?
Kommt drauf an, bei wem.
Ich verrate.
Aber auf ein paar bin ich schon ein bisschen stolz, ja.
Ich verrate dir und den mehr als 1000 Zuhörerinnen da draußen jetzt mal noch ein Insight. Weißt du, was ich mache, wenn es mir gar nicht gut geht?
Nee.
Ich guck mir manchmal so auf YouTube so Dankesreden an von Oscar-Reden. Also wenn jemand so...
Als Motivation.
Motivation nicht. Ich werde natürlich niemals einen Oscar gewinnen, aber also wer weiß, aber ich gehe sehr, 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 sehr stark davon aus zu 99,9 Periode 9%. Aber tatsächlich, ich habe das irgendwann mal, ihr wisst ja, wie so Algorithmen funktionieren bei YouTube, zufällig mal gesehen ich glaube von Denzel Washington, als er Anfang der 90er bester Hauptdarsteller wurde, als erster People of Color auch, oder nicht als erster People of Color, aber ich glaube am selben Tag hat Sidney Poitier auch noch einen bekommen, aber egal. Und dann habe ich gemerkt, wie mich das total glücklich gemacht hat, und dann habe ich das irgendwann, dann hast du ja eh das im Algorithmus drin und dann ging es mir mal schlecht und dann habe ich wirklich so 8, 9, 10 Reden gehört, die gehen ja immer nur so 2 Minuten, 1,5 Minuten, bevor die vom Orchester weggespielt werden. Das hast du sicherlich auch schon mal gesehen. Das erhebt meine Laune immer deutlich. Kann ich euch nur empfehlen. Das umgekehrte Psychologie. Das ja, nur geil. Mal am Rande. Okay, fangen wir mit den Damen an. Oder machen wir jeweils immer Kategorie Damen, Herren und nächste Kategorie?
Ich würde sagen, wir machen eine Kategorie immer durch.
Okay. Ja. Dann fangen wir an mit dem besten Spieler der Saison. Haben wir eigentlich bester Spieler der Saison?
Ich wollte gerade sagen, wolltest du nicht mit den Damen anfangen? Most Improved.
Ja, aber haben wir, ich habe es jetzt nicht gegendert, aber ich meinte, machen wir beste Spielerin oder beste verbesserte Spielerin? Das sind zwei verschiedene Kategorien, ne? Nur, dass wir...
Ja, absolut. Absolut, wir können mal mit
Spieler
und bester Spielerin.
Genau, damit fangen wir an und ich mache parallel auch hier eure Einschätzung von letzter Woche. Wir haben ganz, ganz viele Einsendungen auch bekommen. Die machen wir mal auf und fangen an mit den Damen, wo ich relativ unkreativ, weil auch eindeutig war. Beziehungsweise offiziell hat ja Arina Sabalenka die WTA Awards gewonnen und die wurden erst gestern verliehen, beziehungsweise öffentlich. Und ich hatte ja letzte Woche schon mein Dokument fertig. Und bei mir steht auch ganz klassisch Arina Sabalenka.
Ja, ich dachte eigentlich Iga Swiatek, was ihr ja eine komplette Folge gewidmet, nämlich Folge 134. Aber das war nicht wegen dem Award.
Meine Großmutter hat immer gesagt, wenn man nichts Gutes sagen kann, soll man gar nichts sagen.
Okay. dann bin ich jetzt leise. Nein. Ja, das ist jetzt wie bei den Herren auch, das kann ich ja schon vorwegnehmen. Wie willst du gegen die ADP-Weltrangliste oder WTA-Weltrangliste anstinken? Weil tatsächlich vom System her ist sie da, um den Besten und die Beste des jeweiligen Jahres zu küren. Und deswegen sind die besten Spieler für mich Sabalenka, die hatte ich natürlich auch öfters in unseren Grand Slam-Prognosen weit vorne. Und Jannik Sinner, der bei uns auch eigentlich immer in den Prognosen mindestens im Finale war. Vor allen Dingen jetzt auch, wie er die ganze Doping-Affäre mental weggesteckt hat, ist einfach unglaublich, weil gegen ihn war jetzt eigentlich gar kein Kraut mehr gewachsen. Egal ob bei den Finals oder beim Davis Cup, der ist auf den Platz gegangen und hat irgendwie sein eigenes Spiel durchgezogen. Deswegen sind für mich Sinner und Sabalenka parallel zu den offiziellen Awards klar bester Spieler, beste Spielerin, Nummer 1 der Welt. Oder hast du bei den Herren jemand anderen gewählt?
Ich habe das bei den Herren ausgelassen, tatsächlich, weil ich da Andrea Petkovic gefolgt bin. Das habe ich auch aus Edmunds Podcast, die bei Sky angedeutet hatte, dass Jannik Sinner es vielleicht nicht wird, weil die ATP kein PR-Desaster haben möchte, dass man sozusagen den ATP-Player des Jahres hat, der dann ein paar Monate später nachträglich gesperrt wird, noch von dem obersten Sportgerichtshof. Aber ich kann euch mal, weil ich hätte ihn natürlich, also rein sportlich auch gewählt, aber für mich ist er Stand jetzt unwählbar. So in dem In-Between-Vakuum, in dem wir uns befinden, das bin ich auch bereit, öffentlich so zu sagen. Tatsächlich in der Kategorie kamen auch die wenigsten Einsendungen, also es war fast die langweiligste Kategorie. Und bei den Damen hat nur der Johannes Frage, mit W Frage, einer auch unserer Stammhörer, der sich auch ganz oft hier einbringt, auch Sabalenka und Sinner ganz klassisch festgelegt.
Ja, ansonsten klar, ist ein Stammhörer, deswegen wird er ja auch nicht davon abweichen.
Relativ eindeutig. Du meinst, weil du es gesagt hast?
Nee, weil er Stammhörer ist. Ja, wird er natürlich nicht von der Expertenmeinung hier abweichen, sondern vor allen Dingen mir folgen. Du hast ja bei den Herren jemanden gewählt. Ja, aber ist ja klar. Mit 100 Stunden uns im Ohr wird er natürlich auch mit unserer Meinung einhergehen. Gut, die Awards wurden ja auch im Doppel verliehen, aber da war es ja so ein Fan-Favorite-Award. Da gab es ja die fantastischen vier aus Italien mit Vavasori und Bolelli. Hab's den falschen notiert. Vavasori, Bolelli und Paolini, Errani. Aber ja, gut, da habe ich jetzt das nur noch mal kurz eingefügt, weil es ja auch ein Fan-Lieblings-Award war. Genau. Mhm.
Dann machen wir weiter. Wichtig, der Vollständigkeit halber, mit dem Most Improved Player des Jahres. Bei den Damen hat bei der WTA offiziell gewonnen die Amerikanerin Emma Navarro. Wen hast du?
Most Improved. Ich habe tatsächlich unsere United Cup Gegnerin aus China, Zheng, einfach aufgrund ihrer Konstanz im zweiten Halbjahr oder in den letzten 4-5 Monaten. Wenn man einfach mal durch die Ergebnisse geht, ich meine, sie ist jetzt auch eine Top 15 Spielerin, aber wenn man durch die Ergebnisse geht, geht es halt vor allen Dingen vor den Olympischen Spielen los. Palermo gewonnen.
Ist sie noch nicht in den Top 10?
Ich meine nicht.
Ich hätte jetzt mal aus dem Stegreif gesagt, sie ist mittlerweile Top 10.
Ja, das erste halbe Jahr halt nicht. Deswegen, also sie hat halt ihre Konstanz extrem verbessert. Palermo gewonnen, Paris Olympische Spiele gewonnen, New York.
Sie ist Nummer 5 ist sie. Jetzt schon.
Na, siehst du, ich habe so viele Namen nachgeschaut. Krass, Nummer 5. Ja, Aber, und das, obwohl sich die Ergebnisse halt im zweiten Halbjahr so verändert haben. Dann US Open, letzte 8, Peking, Halbfinale, Wuhan, Finale, Tokio gewonnen und dann nochmal Finale bei den Finals in Riyadh gespielt.
Ja, die habe ich größtenteils ignoriert, wegen Saudi-Arabien. Auch übrigens herzlichen Glückwunsch an Matteo Berrettini, der neueste PR-Coup der Saudis ist. Der ist jetzt auch offiziell Repräsentant von Saudi-Arabien und dem PIF-Fonds, kam die Woche raus. Aber ich habe es gerade auch nochmal nachgelesen. Die hat 6-7 im Tiebreak, im dritten, im Finale gegen Coco Gauff verloren. Bei den WTA-Finals in Riyadh.
Ja, und wenn sie jetzt Nummer 5 ist, mit so einem starken, mit so einer starken zweiten Saisonhälfte, wenn sie das halt schafft, das im nächsten Jahr anfangs weiterhin so zu bestätigen, ist sie halt auf mindestens Top-3-Kurs. Und man sagt halt schon,
hat die Karriere von...
Ja, man sagt halt schon, es ist schon immer noch mal ein großer Qualitätssprung von Top 100 zu Top 50 zu Top 20, Top 10, Top 5. Also das sind nicht nur einfach irgendwelche Platzierungen, sondern das sind wirklich nochmal Meilensteine. Und jetzt ist sie, wie du mich glücklicherweise berichtigt hast, schon unter den ersten 5. Und meines Erachtens hat sie dieses Jahr die erste Hälfte halt von den Ergebnissen her nicht so gespielt wie eine Top 5-Spielerin.
Ja. Karriereende von Angelique Kerber besiegelt bei Olympia, ja auf ganz dramatische Art und Weise. Und von ihrer Ausstrahlung halt auch so ein bisschen dieses Edge, dieses
total
nicht ganz so allglatte, ihr könnt mich alle mal. Und was viele WTA-Fans ja in den 2000ern so hatten, Entschuldigung, ein bisschen diese Kämpfe, die es damals gab mit Ivanovic, Sharapova, wie hieß die andere Serbin nochmal? Fällt mir gerade nicht ein, aber die hatte auch so ein bisschen ihre Eigenarten. Dann die Williams-Schwestern.
Jankovic.
Danke. Jankovic. Ja. Die beiden Williams-Schwestern, die beiden Belgierinnen, ne, und Kleisters. Da waren schon halt richtige Duelle und da wurde sich auch untereinander nicht immer gemocht. Und so ein bisschen in diese Richtung geht es ja auch ganz zart. Deswegen cooler Pick von dir. Ich habe bei Most Improved Player, da gab es ja auch zumindest mal eine Twitter-Dynamik darüber, warum das sowieso nicht auch von der WTA offiziell geschehen ist. Ich habe Jasmin Paolini und Mira Andreeva mal gewählt. Eine mal, die schon, weil ich habe noch Mira Andreeva dazu genommen, weil Paolini jetzt ja schon ein sehr prominenter Pick ist in den Top 10. Aber wir haben ja, ich glaube, es war in unserer Roten Baum-Folge. Da kann man vielleicht nochmal reinhören, da haben wir, glaube ich, auch statistisch ja die Ergebnisse von Paolini mal benannt, die, Entschuldigung, aber einfach geisteskrank auch sind in der Intensität, was sie für ein Jahr gespielt hat, sowohl im Einzel als auch im Doppel. Und ja, also wie Phoenix aus der Asche, dementsprechend der Titel ganz verdient. Und Mira Andreeva hat sich auch nochmal nach oben gearbeitet von den 80ern Richtung 40er. Und warum ich sie gewählt habe, ist, weil ich der Meinung bin, dass, wenn sie jetzt verletzungsfrei bleibt, dass wir bereits im ersten Quartal 2025 da ein Auge drauf haben sollten, weil sie mit Conchita Martinez auch eine Top-Trainerin hat, die ja vielleicht schon in Australien halt Richtung letzte 4 auch wandern wird und dann relativ schnell von den 40ern Richtung Top 20 Spieler gehen wird, immer noch ja so jung. Und trotzdem, obwohl sie noch so jung ist, reden wir eigentlich schon relativ lange von ihr. Ja, die ist immer noch 17, gerade nochmal nachgeguckt. Im April wird sie erst volljährig.
Ja, ganz interessant. Paolini hatte ich auch überlegt und dass wir beide eine Spielerin gewählt haben, die sich jetzt einfach nochmal, ja, durch ihre Konstanz in diese Ranglistenbereiche gespielt haben.
Voll. Ich gucke gerade nochmal nach, was ihr so gewählt habt. Es haben nämlich nicht alle... Ja, tatsächlich haben... Tatsächlich hat auch wieder nur Johannes, weil die meisten haben nur Männer gemacht, Johannes hat bei den Damen die Russin Snyder gewählt. Mhm. Die es ja auch die Kontroverse gab bei den Olympischen Spielen, ob sie mitspielen darf oder nicht, weil es da Verlinkungen gab zum russischen, zu der russischen Regierung. Aber ja, auf jeden Fall auch ein Pick. Ich gucke sie gerade noch mal nach, dass ich nichts Falsches sage. Ja, Nummer 13. Und wenn man Ranking History geht, war sie vor einem Jahr auf 60. Also, ja, definitiv angebrachter
Pick. Starker Pick.
Guter Call, Johannes. Dann gehen wir zu den Herren, Most Improved Player. Ich sag mal wieder, wer es geworden ist, offiziell. Bei den ATP Awards hat Matteo Berrettini dieses Jahr gewonnen.
Da bist du verrutscht, da bist du verrückt. Also nicht Most Improved.
Ah, das war Comeback Player, Entschuldigung. Ja. Boah, voll ver... aber dann helf mir mal, ich finde es nämlich gerade nicht. Ah, doch, hier. Ah, unser Mann natürlich. Kein geringerer, niemand anderes als Giovanni Impecci Perica. Der sich mit 5 Top 30 Siegen und Titeln in Lyon und Basel von 175 Plätzen verbessert hat zu einem Career High auf Nummer 30.
Von 205, ja.
Ja.
Darunter Challenger gewonnen in Nottingham, Acapulco und Morelos. Wie gesagt, dann Lyon 250er gewonnen, am Ende des Jahres Basel 500er gewonnen. Wimbledon letzte 16 und zwischenzeitlich gegen Daniel Masur in beim Challenger erste Runde verloren.
Ja, alles fing damit an, sein Lauf fing damit an, wie du die Geschichte erzählt hast vor vielen Monaten, wie du Bälle gesammelt hast beim am Vorhang bei einem Hallenturnier, ja, ne?
Und
ich weiß gar nicht, das war eine der ersten Folgen, ne?
Absolut. Und jetzt weiß jeder, dass das nicht untertrieben war oder nicht übertrieben war. Genau.
Bist ein bisschen stolz auch drauf, ne?
Bei dieser Kategorie.
Wobei du hast ja gesagt, Aufschlag Top 10 und Grundlinien außerhalb Top 1000 hast du, glaube ich, gesagt gehabt damals in der Folge.
Ja, guck mal, wie wichtig der Aufschlag ist. Macht im Schnitt oder unterm Strich macht das dann Nummer 30. Nee, der hat sich aber wirklich stark verbessert, auch von der Grundlinie. Ein anderer Spieler vom Ranking her, Luciano Daderi. Von 128 auf 44 hat sich auch jetzt konstant in die ATP-Events gespielt. Habe ich auch letztes Jahr noch in der Bundesliga gegen gespielt. Hat dafür Großheiße Lohe gespielt. Genau. Und ja, das waren auf jeden Fall meine Auswahl für das bei den Herren.
Fair enough. Bin ich dran, oder?
Hast du wen anders? Das geht gar nicht.
Ich habe tatsächlich ein Trio.
Okay.
Ich bin so schlecht im Entscheiden. Also ich habe bei Most Improved Player drei Spieler, die man unterschiedlich zuordnen kann. Ich habe Jake Draper, Jordan Thompson und Alex de Minaur.
Ja.
Und sind ja nicht alle drei Nachbarn in der Weltrangliste, also nicht komplett. Alex de Minaur hat es ja in die Top 10 geschafft, war bei den Finals dabei, hat große Spieler bei Grand Slams geschlagen und ist halt nochmal physisch so viel fitter geworden, dass er trotz der fehlenden Endschläge auf dem allerhöchsten Niveau an einem sehr guten Tag die Top-Jungs halt schlagen kann. Und das ist etwas, was ich ihm persönlich nicht zugetraut habe, diesen Schritt zu gehen. Und es wird ganz interessant zu sehen sein, ob er das nochmal perfektionieren kann, um vielleicht halt mal ein Slam-Halbfinale zu spielen mit Blickrichtung Finale, wenn der ein oder andere Spieler schwächelt. Oder ob das jetzt die Grenze ist. Und in dieser kleinen Marge hat er sich halt nochmal so unglaublich verbessert. Und deswegen wollte ich ihn mit dabei haben. Das ist meine Erklärung dazu. Jake Draper hat das unglaublich gemacht dieses Jahr. Und ich halte sehr, sehr viel von ihm. Steht auf 15, hat 39-22 gespielt, hat, ich gucke gerade noch mal nach, weil ich es letzte Woche aufgeschrieben habe, dann ist mein Kurzzeitgedächtnis eigentlich immer besser bei Rankings, wie viel er sich genau verbessert hat. Ja, von 61 auf 15 dieses Jahr. Stuttgart überragend gespielt. Und ich bin halt sehr, sehr gespannt, wo es da für ihn hingeht. Ja, Wien gewonnen. Der mag halt diese schnellen Belege, ne? Rasen, schnelle Hardcourts, Indoor. Bin ich gespannt. Ich glaube, dass es halt weiter nach oben gehen wird langfristig. Zustimmung?
Ja, absolut. Also, wie du schon sagst, auf schnellen Belegen, vor allem mit seinem Linkshänderaufschlag, extrem gefährlich. Leider ist halt die ganze Saison nicht so planbar, dass man fast nur auf diesen Belegen spielt. Dafür gibt es zu viele Turniere, die ja draußen stattfinden, auf langsameren Belegen. Und deswegen ja, wird es vielleicht etwas schwieriger, noch viel, viel weiter nach vorne zu kommen, aber absoluter Top-Spieler und immer auch gefährlich, absolut.
Gut. Und mein dritter Pick geht nach Australien, Jordan Thompson. Einfach auf seinem Career-High im November gewesen, 26. Letztes Jahr um die Zeit knapp unter 60 gestanden. Vor 2 Jahren 84. Und ich mag sein Spiel halt einfach total. Also es gibt wenig Spieler, wenn ich nicht arbeiten muss, wo ich mal so ein bisschen zugucke. Und ihm gucke ich halt wirklich gerne zu. Und das ist ein Spieler, bei dem es mich sehr gefreut hat, dass er nochmal diesen Schritt gegangen ist dieses Jahr. Hat ja zusätzlich auch ATP-Finals im Doppel gespielt. Also sehr vielseitiger Spieler. Achtelfinale US Open gespielt gegen seinen Landsmann Demenor halt auch verloren. Hurkacz da glatt in 3 Sätzen auf Hardcourt geschlagen. Ja, Washington Viertelfinale, Finale in Atlanta. Also sehr, sehr konstant. Auf Rasen, wie du weißt, ein sehr, sehr guter Spieler, auch in Queens gezeigt, gegen Mussetti ganz knapp im Halbfinale verloren. Ja, deswegen habe ich ihn gewählt. Hast du Berührungspunkte mit ihm oder mit den Spielern, die ich benannt habe? Magst du noch was ergänzen?
Ja, ich muss jetzt schon vorwegnehmen, weil Jordan Thompson mein most underrated player ist. Ja, seit Jahren seinen ersten 100 jetzt vorgespielt auf 26, dazu Nummer 3 der Welt im Doppel. Ich habe letztes Jahr nach dem BMW Open ein paar Tage in München auf Hardcourt trainiert, weil wir danach nach Südkorea gegangen sind für eine Turnierserie draußen auf Hardcourt und finde es einfach unglaublich, wie solide und ja schön er auch irgendwo spielt, weil du hast gerade gesagt, du schaust ihm so gerne zu. Ich finde auch, sein Spiel ist richtig, richtig nice. Und habe damals bei den Challengern einfach gesehen, als seine Matches halt anfingen, so die ersten Punkte, okay, der ist zu gut für hier. Und das hat er dann auch in seinem Ranking ausdrücken können. Und jetzt natürlich Top 30 Spieler zu sein, ist zeugt von unglaublicher Qualität. Und deswegen musste ich das nochmal ergänzen, dass ich das hier auch unten auf meinem Zettel schon notiert habe bei einer anderen Kategorie, aber in dem Zuge musste ich ihn jetzt einfach nennen.
Sehr gut. Dann bei euch, der Philipp, der uns auch öfter schreibt, hat unser aller Mpetschi geschrieben. Der Account von Stötzer33 hat Jakob Menzig genannt als Most Improved Player, auch ein sehr guter Call. Dem traue ich gerade auf der australischen Hartplatz-Saison dann auch schon viel zu, wenn er, ich habe ihn jetzt auch gesehen, Instagram-Videos, wie er in Offseason macht. Was haben wir noch? Genau, DJK Ingolstadt, den wir auch in Hamburg getroffen haben, den ich in Hamburg getroffen habe, hat auch Mpetschi Perikar mit einem Zwinker-Smiley geschrieben. Also wir haben die schon alle infiziert mit dem Pick.
Absolut.
Genau, und der TC Weißenhorn hat Arthur Vieh genannt. Und der Johannes hat auch Vieh genannt.
Ja, würde ich auch zustimmen. Und kann man auch absolut geben, den Punkt.
Rehn Vera hat auch noch Humbert genannt.
Ja, viele Finals gewonnen dieses Jahr. In den Wochen, wo er gut gespielt hat, hat er dann auch bis zum Ende durchgezogen. Aber das sieht man auch so ein bisschen jetzt die Krux an der Sache bei den Awards. Most Improved Player und Newcomer des Jahres, das beißt sich halt auch so ein bisschen. Beispielsweise Menzig wurde als Newcomer des Jahres von der ATP gewählt. Und den hatte ich hier halt auch auf dem Zettel. Und da ist dann halt die Frage, in welche Kategorie steckst du die Spieler und Spielerinnen. Und das vermischt sich halt so ein bisschen, genau.
Ich bin auch richtig sauer auf der WTA, weil ich wollte mich so richtig profilieren als Tennisexperte, ja. Und habe letzte Woche halt, habe ich mich richtig gefeiert, als ich halt Lulus Sun ausgesucht habe als Neuseeländerin für Newcomer des Jahres bei den Damen. Und dann wird die halt gestern einfach veröffentlicht als offizielle Newcomerin des Jahres. Und das ist halt wirklich ein sehr guter Pick. Und das gebe ich jetzt auch so zu, dass ich die hatte und mir jetzt nicht nochmal was anderes ausgesucht habe. Ist Neuseeländerin, von 219 auf 39 gestiegen und Wimbledon Viertelfinale gespielt. Das ist einfach brutal. Und trotzdem hast du die halt kaum auf dem Schirm. Also ich musste mir jetzt auch nochmal, ich habe mir auch nochmal YouTube-Videos von ihr angeguckt, um auch nochmal zu wissen, wie sie überhaupt spielt. Ja, aber 22 ist sie. Bin gespannt, wo das dahin geht. Wen hast du?
Ja, also ich habe auch nochmal geschaut, bin die Liste durchgegangen und das ist natürlich ja eine prädestinierte Auswahl für diesen Award, um die ich jetzt auch nicht herumkam. Ähnlich auch wie bei der Comeback-Spielerin und dem Comeback-Spieler, weil es da einfach jetzt nicht diesen einen goldenen Alternativweg gab, auf den man sich dann irgendwie hätte einigen können, sondern die Verbesserungen in der Rangliste waren jetzt halt bei den anderen nicht so gravierend, dass man da jetzt irgendwie nochmal sich eine andere Story aus dem Arm schütteln könnte und deswegen bin ich da auf jeden Fall auch mit der WTA-Auszeichnung mitgegangen.
Okay.
Hast du denn bei den Comeback-Spielerinnen und dem Comeback-Spielerin, beim Comeback-Spieler und der Comeback-Spielerin, hast du da irgendwas anderes außer
Aber wen hast du jetzt bei Newcomer der Saison?
Ja, genau. Den Menzig, also natürlich von 167 auf 48.
Ja.
Aber hatte auch Jacob Fearnley, gegen den ich, wenn er nicht rausgezogen hätte, in Frankreich beim Challenger vor ein paar Monaten gespielt hätte, von 645 auf 99, also wirklich von aus dem Jenseits in die Top 100 mit 4 Challenger-Siegen und einer zwischenzeitlichen Bilanz auf Challenger-Ebene von 29 zu 1. Das ist wirklich schon kompletter Wahnsinn und ja, das Spiel, was er an den Tag legt, ist auf jeden Fall auch gemacht, um auf der ATP-Tour zu bestehen. Genau. Okay.
Also ich hatte Patchy Pericard bei Newcomer tatsächlich.
Ja, das meine ich halt, dass du halt da keine klare Trennung zwischen den Kategorien hast, dass es so ein bisschen Auslegungssache ist.
Da lernt der Advantage-Podcast natürlich wie mit allen Sachen und wird im nächsten Jahr was ausdenken, um das klarer abzutrennen.
Absolut, damit absolut. Also die eine oder andere
Kategorie. Damit ist auch schon die Katze aus dem Sack.
Gestrichen.
Damit ist auch schon die Katze aus dem Sack, Wolli, dass wir nächstes Jahr um die Zeit noch existieren.
Ja, oder es ist dann die erste Folge im neuen Jahr.
Eine neue Kategorie. Mit wem würdest du den Podcast machen, wenn dein Podcastpartner nicht mehr da wäre? 5 Sekunden
Zeit. Boah, da müsste ich erstmal in die Recherche gehen. Geht nicht.
Da spielt ja auch Zeit, meine Damen und Herren.
Ja, absolut. Also.
Gut.
Comebacks des Jahres.
Ja, übernimm du mal, genau.
Hast du wen Neues?
Also erstmal offiziell, bei den Damen wurde es Paula Badosa, bei den Herren wurde es Matteo Berrettini. Korrekt? Und ich habe tatsächlich
ja,
auch...
Ja, auf den ersten Blick.
Ja, ist so. Und ich habe tatsächlich auch Matteo Berrettini geschrieben, nicht zuletzt wegen seiner Verpflichtung jetzt für Saudi-Arabien, hat sich das auch nochmal bestätigt. Sonst würde der saudische Fonds den ja nicht wählen. Aber wen hast du denn?
Ja, wie gesagt, bei den Comebacks musste ich auch mit den offiziellen Auszeichnungen gehen. Auch wenn man bei Berrettini sagen könnte, ja, er ist jetzt nur in die ersten 40 wieder vorgestoßen. Sein Anspruch müssten ja mindestens die Top 10 sein. Aber ja, mit dem Hintergrund seiner Verletzung sind halt einfach am Ende des Jahres 3 Turniersiege auf Tour-Level plus ein Challenger. Und ebenfalls bei den Damen Paula Badosa von 64 nicht nur hochgespielt, sondern in die Top 15 Reihen auf Position 12, also wirklich erweiterte Weltspitze wieder mit vielen engen Matchen dieses Jahr. Deswegen, ja, für mich da auch kein Weg dran vorbei. Und wie schon bei den anderen Kategorien, wenn man da die Ranglisten durchgeht, ist es schwierig, Alternativen zu finden tatsächlich. Das haben wir bei den anderen Kategorien schon geschafft. Aber jetzt beim Comeback haben die offiziellen Awards schon eine gute Richtung vorgegeben.
Der Philipp hat noch Nishikori genannt bei Comeback Player des Jahres. Er ist ja irgendwie immer so ein bisschen in der Kategorie, so wie früher immer Tommy Haas. Tommy Haas hat das Ding, glaube ich, 3 oder 4 Mal gewonnen. Müsste ich nochmal genau nachgucken, ja, aber also er hat es mindestens dreimal gewonnen, weil der war ja, Tommy war 4 Mal 1,5 Jahre raus oder so. Und hat sich dann jedes Mal wieder als Top 20 Spieler etabliert.
Ja, jetzt Nishikori halt bei 106 und hat eine 19-12 Saison gespielt und dabei auch einige Challenger.
Ich glaube, für Leute, die den Spieler mögen, oder die solche Spieler mögen, reicht es, Comeback-Player zu werden, wenn man das wieder geschafft hat, kompetitiv zu spielen nach so viel Verletzung. Aber die Spieler, die wir genannt haben, also wir lachen jetzt darüber, ne? Aber wer Berrettini vor 2 Jahren in Stuttgart hat spielen sehen, sich kaum bewegend, ich glaube, es war vor 2 Jahren, wer gesehen hat, was Badosa alles schon durchgemacht hat, und das muss ich dir halt als Profi halt nicht erklären, Körper als Kapital, das kann halt von einem auf den anderen Tag vorbei sein. Deswegen zieh ich da nur meinen imaginären Hut vor, und alles kann ein bisschen so Comeback-Player des Jahres sein. Ne? Also du hast ja auch nach einer, wie lange warst du raus? 4 Monate mit dem Handgelenk?
3.
Ja. Dann bist du mein persönlicher Comeback-Player des Jahres, weil du hast ja dann auch erstmal mit 27 Future-Titeln zum Anfang des Jahres gestartet. Das schüttelt man ja, auch nicht einfach aus dem Handgelenk. Was haben wir noch übrig? Wir haben noch den, jetzt kommt, glaube ich, nochmal eine interessante Kategorie, die wir ja haben und die offiziellen nicht. Das ist der Most Underrated Player. Da bin ich jetzt aber gespannt, wen du hast.
Ja gut, ich habe ja meinen Most Underrated Player schon genannt vorhin. Da habe ich ja die Brücke geschlagen von deinem Most Improved zu meinem Most Underrated mit Jordan Thompson und habe auch kurz erklärt, warum. Und es ist einfach für mich prädestiniert für diesen Award, weil es wahrscheinlich wenig Leute gibt, die sagen, das ist mein Idol und mein Lieblingsspieler, und trotzdem ist er lange Jahre unter den ersten 100 und hat jetzt einfach den Sprung unter die ersten 30 geschafft und ist im Doppel auch noch absolute Weltspitze. Und auf vielen Werbepostern wird er nicht drauf sein.
True. Dann fange ich auch mal mit den Männern an. Ich habe auch wieder 2 ausgewählt. Ich fange mal mit dem ersten an, Nuno Borgic.
Ja.
Was sagst du dazu? Kann man machen, oder? Kann man nicht machen?
Absolut, ist halt für mich, doch, total, ist für mich halt ein Spieler, der sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat. Und deswegen eigentlich aber immer noch auf einem soliden Weg nach oben in der Rangliste ist und immer noch so am Klettern ist. Finde aber schon, dass er konstant bei den großen Turnieren dieses Jahr gut gespielt hat und deswegen auch schon seine Aufmerksamkeit bekommt und da steht, wo sein Level gerade ist, aber nicht da steht, wo sein Level bald sein kann. Ja, deswegen ist es für mich dann eher so eine Wahl von dir mit, es ist ein Spieler, der sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat und noch jetzt noch nicht im Rampenlicht steht, wie zum Beispiel Mensik.
Also Hardplatz-Saison war sehr, sehr gut. Amerikanische Hardplatz-Saison aus der Quali in Cincinnati ins Achtelfinale, ins Runde der letzten 32 bekommen, US Open Achtelfinale gespielt. Er ist deshalb auch underrated, weil er seitdem nicht mehr viel gerissen hat. Bei den 3-4 Turnieren kein Spiel gewonnen seitdem. Aber ich halte relativ viel von ihm. Steht jetzt auf 36. Und mein zweiter Call wird dich, glaube ich, auch erfreuen, ist Siso Bergs.
Ja, habe ich schon immer viel von gehalten, einfach aufgrund von seiner Athletik, seinem kompletten Spielstil, seiner Präsenz auf dem Platz, hat jetzt den Sprung in die ersten 100 geschafft. Ähnlicher Fall, ist aber, wie du schon sagst, noch mehr underrated Player, weil er, finde ich, jetzt schon näher dran ist, um so eine Sensation zu schaffen und mal einen richtig großen Spieler, vielleicht auch mal einen Top-20-Spieler bei einem Turnier zu schlagen.
Ist aber lustig, dass du das sagst, weil jetzt der Portugiese steht halt auf 36 und stand auf 30 und Siso Bergs ist halt 30 Plätze dahinter, ne? Also er ist auf 71, war auf 61. Dass du das dann trotzdem so einordnest.
Ja, weil ich finde, das Spiel von Siso ist, hat ein bisschen mehr Ausschläge drin. Und in dem Fall vor allen Dingen Potenzial für Ausschläge nach oben. Und der würde dazu führen, dass er auch mal einen deutlich höher platzierten wirklich als Überraschung besiegt.
Stand 4-6 in der Runde der letzten 32 aus der Quali in Paris, Bessy, gegen Manarino. 4-6 im dritten verloren. Und das war genau so ein Spiel. Ich meine, wenn er das gewinnt, Masters Achtelfinale. Alle Türen offen. Am Ende des Jahres, Bessy ist ja dafür bekannt, dass da immer einer durchkommt, der vielleicht nicht so, den nicht so alle auf dem Schirm haben. Aber auch nochmal danke für deine Einordnung, was sein Potenzial angeht. Ich gucke gerade nochmal hier in mein Dokument von euch. Ihr merkt, mein Husten wird ein bisschen mehr. Wir kommen jetzt auch langsam zum Ende. Ich gucke nochmal einmal durch, dass ich euch nicht vergesse. Aber ich glaube, bei dem Thema hattet ihr nichts, weil ich es auch nicht reingeschrieben habe. Ja, so ist das auch. Dann wäre es das mit unseren offiziellen Awards. Inoffiziellen Awards. Wally, wir sind bei fast 2 Stunden. 1:49.
Ja, ich wollte noch kurz einhaken.
Bitte?
Ich habe bei Most Underrated Player bei den Damen natürlich durch meine Befangenheit Jule Niemeyer. Wir nehmen jetzt auch schon sehr lange auf und ich glaube, jeder kennt diesen Moment, wenn es vom Husten her dann einfach irgendwann immer schlimmer wird. Ich finde es dass du es mega gut gemacht hast heute, obwohl du angeschlagen bist, voll durchgezogen hast. Wie gesagt, wir sind gleich bei fast 2 Stunden. Du kannst ja vielleicht hast du ja noch jemanden auf dem Schirm für den Award bei den Damen. Du hast was, okay.
Ich habe gerade noch in mein Dokument reinguckt. Ich bin vorbereitet. Ich war nur jetzt schon durch, wie du schon sagtest. Ich habe es relativ klassisch und prominent, obwohl sie Nummer 9 der Welt ist, habe ich Barbora Krejcikova aufgeschrieben. Ähnlicher Fall. Wie von den Ergebnissen her, haben wir, glaube ich, auch mal vorgelesen in einer der alten Folgen. Da ist man gar nicht so bewusst, was sie alles schon geleistet hat als Grand Slam-Siegerin im Einzel, Doppel und Mixed. Auch eine Spielerin, die von der Außendarstellung jetzt nicht die großen Verträge hat, die große Aura hat, Außendarstellung. Gab letztens auch einen ganz üblen Vorfall mit einem amerikanischen Kollegen, der nicht wusste, dass er beim Tennis Channel on air ist und wo er sie nachgeäfft hat, also diskreditiert wurde. Es gibt warum auch immer so Spielerinnen, die so ein bisschen nicht die Reputation erfahren in Relation zu ihrem sportlichen Erfolg. Und ja, sie sportlich über jeden Zweifel erhaben. Dementsprechend wichtig, dass du mich auch nochmal dran erinnert hast und wichtig, dass ich sie hier zum Abschluss nochmal genannt habe. Tatsächlich bin ich niemand so, der so rumheult, aber ich habe gut Grippe, aber ich wollte heute durchziehen, um euch auch nochmal eine Weihnachtsfolge zu ermöglichen. Bin froh, dass wir das getan haben. Ich gucke hier auf mein Dokument, Wolli, wir haben alles besprochen, was wir besprechen wollten.
Ja, ich meine, wir haben eine sensationelle Zuschrift bekommen. Wir wollen ja auch unsere Community weiterhin mit einbeziehen. Deutschland hat zwei neue Weltrekordspieler. Ja,
wer hat das geschrieben?
Dietrich Elsner und Egon Kraft. Wer das geschrieben hat, das kann ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht sagen. Ah, okay. Möchtest du es ergänzen?
Ich müsste es erstmal raussuchen. Ich weiß, dass die Meldung kam, aber es ist schon wieder eine Woche her, ne?
Ja, absolut. Ich habe es mir auch damals nur abgespeichert, als es reinkam, aber ich wollte mal. Halt...
Hier doch, Max Weißmüller. Max Weiß M.
Siehst du, Journalist.
Nicht, ich weiß nicht, ob das ein Thema wert ist. Das älteste Doppel der Welt kommt aus Deutschland.
Absolut. Nämlich Dietrich Elsner in Klammern 100 und Egon Kraft 91. Das offiziell älteste zusammenspielende Doppel seit Gründung des Vereins TV Rade im Jahr 1977, als sie schon aufeinander getroffen sind, spielen die dann zusammen in der Ü70-Liga und ist natürlich jetzt auch im Guinness-Buch der Rekorde verewigt. Also vielen Dank für diese Zuschrift, wollten wir auf jeden Fall noch erwähnt haben. Gut, wer weiß, ob ich dann auch noch spiele.
Sehr, sehr wichtig. Und jetzt habe ich noch ein Weihnachtsgeschenk für dich, von dem du aber schon wusstest, aber es wahrscheinlich jetzt wieder vergessen hast. Und ich möchte es jetzt offiziell machen, ohne es nochmal mit dir zu besprechen, damit du keinen Rückzieher mehr machen kannst. Und zwar, liebe Advantage-Hörerin, vor ein paar Monaten habe ich, der Vorsitzende der DJK Blau-Weiß-Winkel, des Tischtennisvereins Nummer 1 in Österreich-Winkel im Rheingau, dem Daniel Masur angeboten, ein Spielrecht zu bekommen. Für unseren Verein, da er ja im Tischtennissport nicht aktiv ist und ich ihn damit nirgendwo wegkaufen muss oder wie er sagen würde, ein Free Agent ist, habe ich ihm in WhatsApp damit konfrontiert und er hat keine Widerworte gegeben und deshalb habe ich jetzt ein Spielrecht erstellt für die Rückrunde 2025, der Saison 2024-25. Lieber Wally, du hast jetzt ein Spielrecht der DJK Blau-Weiß-Winkel. Du musst, weil du Co-Host des Vantage-Podcast bist, musst du kein Mitglied des Vereins werden, musst dementsprechend auch keinen Mitgliedsbeitrag zahlen, musst aber in return einen Einsatz in unserer vierten Mannschaft absolvieren, in der zweiten Kreisklasse, in der Rückrunde. Die Saison geht bis Ende April. Das ist unsere vierte Mannschaft. Also wir spielen ja in der Bezirksklasse. Unsere zweite spielt in der ersten Kreisklasse, ist da Tabellenführer. Unsere dritte ist Tabellenführer in der zweiten Kreisklasse. Und unsere vierte Mannschaft ist unsere Ausbildungsmannschaft für junge Talente wie dich.
Ja, da gehöre ich hin, ja.
Die sind auf Platz 6 in der zweiten Kreisklasse. Und in dieser darfst du, habe ich mit der Mannschaftsführerin, ist ein Team mit Frauen und Männern, darfst du einmal mitspielen, das ist geklärt. Weil ich Vorsitzender bin. Also die darf sowieso nicht Nein sagen.
Ich bin jetzt
Ich habe gesagt, nervös. Du hast gute Reaktion.
Ja, und ich ziehe mir den Schläger über die Haare, um den Belag zu prüfen.
Ja, du machst bitte alle, ich mache dir so eine Liste mit allen Sachen, die man nicht macht und die machst du dann einmal alle. Nee, es muss natürlich terminlich hinhauen, weil wir leben ja 5 Autostunden voneinander entfernt. Ich kann nicht versprechen, dass das klappt, aber vielleicht klappt das, weil es ist ja schon so, dass du dann hier in der Nähe sein müsstest, vielleicht für ein Tennisturnier oder für einen anderen Termin und das miteinander verknüpft werden könnte.
Habe ich auch so einen Spielerpass?
ja, so ein vom Hessischen Tischtennisverband. Du hast jetzt eine Nummer, du bist eine Nummer und du bist jetzt spielberechtigt. Also wenn du auf die Idee kommst, in Bayern Tischtennis zu spielen, bist du jetzt gesperrt bis Mai.
Okay, krass. Ja. Ja, erstmal vielen Dank. Also es überwältigt mich gerade. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, schon nervös. Sollte es irgendwann mal zu dem Moment kommen, dass ich da die Angabe mache und werde mir auf jeden Fall dann entsprechend.
Sag bitte nicht Angabe.
Ja, okay. Ich wollte extra Angabe machen. Ja, also ich werde genau alles machen, was man nicht macht. So, ich werde zum Beispiel, wenn du das erste Tennismatch spielst, direkt 6-mal den Ball tippen vorm Aufschlag. Griffband beim Seitenwechsel wickeln, Toilettenpause Griffband nach dem ersten Satz. Also alles, was man so als Vollprofi macht, würde ich dann aufs Tischtennis ummünzen und bei meinem ersten Spiel zelebrieren.
Leute, wir haben ja auch einige Tischtennisspieler, das weiß ich, die hier zuhören, weil Tischtennisspieler sind in der Regel auch Tennisfans, weil sie den Rückschlagsport wertschätzen können. Eine These noch zum Abschluss. Für euch unterm Weihnachtsbaum. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn ihr Turniere spielt als Tischtennisspieler, offene Turniere, und ihr einen Spieler seht in voller Montur, mit krassen Markenklamotten von Tischtennis, alles einheitlich und dann am besten noch so ein Haarband. Der Spieler ist entweder richtig, richtig gut, also Max Minimum Oberliga Plus, also hat es richtig drauf, oder es ist so ein Spieler wie Wally, der in der zweiten Kreisklasse gerade angefangen hat, Tischtennis für sich zu entdecken und gar keinen Schlag drauf hat, aber so aussieht wie ein Vollprofi. Dazwischen gibt's nicht. Also so ein komplett ausgestatteter Spieler spielt niemals wie ich Bezirksliga oder Bezirksoberliga oder Verbandsliga. Wir spielen teilweise wie die letzten Menschen so offene Turniere, weißt du, so mit, keine Ahnung, Andro-Schuhe, Nike-Hose, Adidas-T-Shirt, was weiß ich, oder Vereinsshirt. So. Daran erkennst du meistens gute Amateurspieler so, dass die aussehen wie Kraut und Rüben. Das wollte ich nur mal so für euch nochmal raushauen. Ich
habe gerade
nochmal die dritte Luft, merke ich.
Kann man auch
gibt's das im Tennis auch?
Ummünzen. Ja, ja.
Ja, ist das so?
Absolut, absolut. Ja, ja, 100%. Ja.
Geil.
Dann auch mit aber dem, ich würde sagen, es sind auch viele dazwischen im Mittelfeld, die sehr gut gekleidet sind. Dafür ist unser Sport zu prestigeträchtig.
Okay. Muss ich nochmal überprüfen, wie deep das dann im Tischtennis ist. Aber im Tennis kann man ja auch nochmal mehr überzeugen mit, also im Tennis kann man mehr glänzen mit dem Schläger. Im Tischtennis fällt das nicht so auf, da musst du schon hingehen, weißt du? Also du musst den Schläger betrachten, um zu sehen, welche Belege, welches Holz. Bei gewissen Schlägern siehst du das ja aus der Distanz, ob das jetzt der neueste Schläger von Rafael Nadal ist, der 260 Euro kostet und so. Da gibt's ja auch die klassischen, ne? Die sich da direkt LK 730, aber der schnellste Schläger am Start. Die Spieler gibt's im Tischtennis auch. Könnt ihr ja mal von berichten, was ihr da so
für Konsorten habt. Muss es überall geben.
Also, du spielst zweite Kreisklasse Tischtennis und ich würde sagen, weil du musst ja jetzt was leisten und ich muss ja dann auch was leisten, deswegen wäre mein Vorschlag, ohne es wie gesagt mit dir abzusprechen, dass du oder dass ihr, liebe Leute, aktiv werdet und uns schreibt, jemand, der, nenn mal eine Leistungsklasse, mit der ich competen könnte.
Ja, dann müsste ich ja nur die schlechteste raussuchen, die es gibt. Das ist LK 21 oder 26. Da würde ich direkt einsortieren.
So, ich hau raus. Ich sage, jeder kann sich melden zwischen LK 16 und tiefer. Und bitte einen Text schreiben, mit Advantage-Podcast auf Instagram eine Bewerbung und dann spielen wir ein Spiel, dann komme ich nach München runter oder wo auch immer ihr seid, irgendwo in die Nähe und Wolli macht Schiedsrichter und dann wird ein irgendwann, wenn das mal passt, 2025, dann wird mal meine wirkliche Leistungsklasse eingeordnet.
Am besten bräuchten wir dann so 3 bis 5 Leute, damit wir dich dann auch einsortieren können, falls du irgendwann mal ein Match gewinnen solltest, was nicht passieren wird.
Okay. Aber guck mal, das ist jetzt auch schon wieder unterschiedlich, weil du bist jetzt in meinem Verein. Ich möchte, dass du erfolgreich bist und du arbeitest jetzt aber schon direkt so gegen mich. Du müsstest eigentlich auch auf meiner Seite sein. Du müsstest eigentlich mal ein Leistungswettkampfklassenturnier spielen mit mir und dann auch mein Coach sein oder so. Weißt du, von dir kommt wieder Gar kein Support an dieser Stelle. Gar
genau,
kein Support.
Genau, wie immer. Also.
Okay, das war jetzt genug
wir überzogen. Wir haben die 2-Stunden-Marke.
Stark, wir haben jetzt nochmal 10 Minuten Blödsinn geredet. Aber das mit der zweiten Kreisklasse war kein Blödsinn. Wolli macht den Abgesang. Ich möchte aber als, da es diesen Podcast jetzt schon zum 5. Mal an Weihnachten gibt, einfach noch ganz kurz sagen, und das kommt wirklich von Herzen, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Treue, für euer Feedback, für euren Support. Auch noch an die knapp 50 Leute, die immer noch bei Patreon supporten und damit meine Arbeit auch als freier Journalist unterstützen. Ich weiß das sehr, sehr zu schätzen und auch wenn ich es nicht immer sage, ist das jetzt, glaube ich, so kurz vor Weihnachten nochmal der richtige Moment. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr den Podcast supportet, indem ihr eine Wertung auf Spotify, eine Sternewertung da lässt oder über Apple eine schriftliche Bewertung da lasst, auf YouTube kommentiert, unserer Insta-Seite folgt, unseren YouTube-Channel abonniert, wo wir jetzt auch schon, obwohl wir ihn erst 2-3 Monate haben, dreistellige Abonnentenzahlen haben. Vielen, vielen Dank. Und auch an meinen Co-Host, vielen, vielen Dank für dieses erste Dreivierteljahr mit dir. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war die absolut richtige Entscheidung. Es hat diesen Podcast nochmal besser gemacht. Und auch wenn ich mal Motivationsprobleme habe, im Team zu arbeiten, kickt einen da richtig. Und ich freue mich auf alles, was kommt in diesem Podcast in 2025.
Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen Dank, Yannick. Man merkt, dass es eine Jahresabschluss, eine Weihnachtsfolge ist. Deswegen halte ich es kurz. Vielen Dank an alle. Jetzt schon schöne Feiertage. Und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bleibt gesund, folgt uns auf allen Kanälen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.